Herzlich willkommen wieder beim Sternentor und erstmal an euch auch ein frohes neues Jahr, oder?
Ja, frohes neues Jahr von uns. Von mir.
Ja, von uns, genau. Ja, ich bin Clemens. Vielleicht kennt ihr auch meinen anderen Serien-Podcast-Erfolge und dabei wie immer ist
der Thomas und ihr kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht. Aber weil du es gerade angesprochen hast, Es gibt ja Neuigkeiten zu deinem anderen Podcast.
Ja, genau. Ich habe den ein bisschen umgestellt. Ja, habe da jetzt angefangen mit einer neuen Serie. Ich wollte ja was Kürzeres jetzt mal haben. Deshalb habe ich mir Band of Brothers rausgesucht. Sind ja nur 10 Folgen und habe da erstmal so angefangen. Wer da mitmachen möchte in einer oder mehreren Folgen, kann mich dazu gerne anschreiben, denn das ist auch dann Teil des neuen Konzepts von diesem Podcast, dass er einfach offen für interessierte Leute an den Serien, die da besprechen werden sollen, ist.
Habe ich noch nie gesehen, die Serie. Nee? Kennt man, worum geht's?
Also es geht um die Easy Company, also im Zweiten Weltkrieg. Es fängt praktisch an bei der Ausbildung, geht dann halt über D-Day, also wie sagt man?
Ja, den
ja weißt du, ne? Also Operation Overlord, genau. Dann einfach so die Stationen dieser Kompanie werden gezeigt. Also ich fand's sehr gut, kann ich nur empfehlen, ja. Also wen
also sowas interessiert. Ja, okay, ne? Halt kriegsmäßig, so wie MASH, bloß nur dann mehr auf Kämpfen.
Ja, weniger lustig, ja, vielleicht. Aber MASH ist auch sehr gut. Feedback. Wir können ja erstmal...
Feedback wäre doch
Feedback, jetzt genau, fertig, Feedback ne? wäre nicht schlecht. Dieses Mal ist es sehr interessant, haben wir auf vielen Plattformen Feedback bekommen, aber auch sehr viel einsilbige Sachen. Aber gut, ich lese es mal vor. Fangen wir mal an. Instagram habe ich hier zuerst. Da schrieb Ben Harmon 90 What Tate Omoroka? Nee, What Fate? Genau. Ja. Und darunter schrieb, wie wird sie oder er, ein R, glaube ich, ausgesprochen, Sperusina Omoroka. Also es verfolgt uns. Der User DJ180SX, ihr macht mich fertig mit euren Namen, schrieb etwas Chinesisches, aber der Google Translator konnte das leider nicht übersetzen. Ich hoffe, es ist nichts Anstößiges und muss nicht gelöscht werden.
Das ist dann so wie bei Big Bang Theory, ne? Das chinesische Nudelsuppe
oder so. Ja, wer weiß.
Fette Ente in Currysoße. So.
Genau, hoffentlich sowas. Ja, jetzt zu Twitter. Da schrieb unser Stammhörer Gerrit Ludwig. Also er hat so ein Video gepostet von einem Menschen, der ein Stargate in seinem Garten hat. Und dazu schrieb er, irgendjemand hat den Garten von Podcast Sterntor, Chevron 10 oder Night to Mea gefilmt. Ja, auch sehr gut. Ja,
klar, so komme ich jeden Morgen zur Arbeit.
Genau, also ist auch viel umweltfreundlicher. Nun zu Facebook, dort schrieb Dominik Kost Babylon unter ein Foto. Also nur Babylon, ja, okay.
Ja, ist ja von wegen, ja. Omoroka war ja in Babylon.
Genau, von der letzten Folge. Andreas Fischer schrieb bezüglich auf die letzten, also auf die letzte Folge, naja, der Tod ist bei Stargate ja auch relativ. Daniel stirbt in gefühlt jeder dritten Folge und kommt wieder zurück.
Ja, das ist so ein Redshirt.
Genau, das ist so ein, passiert sehr oft. Wolfbruder schrieb, also ich hatte ja dieses Foto gepostet mit den Anzügen, wo auch die Air Force oder Army Leute da eingeladen wurden, da mitzuspielen. Da schrieb er diesbezüglich, nach den Anzügen war es eine Beerdigung, bestimmt aber, ich spoile jetzt nicht von einer anderen Person, aber laut Stargate Wiki gehört das Foto zu dieser Folge Feuer und Wasser. Können sich bestimmt auch mal irren. Deshalb weiß ich jetzt nicht genau, ob das ein Fehler ist oder, ja, wer weiß, ne? Also kann auch sein, dass es zu einer anderen Folge gehört.
Ja, passt zu Feuer und Wasser. Aber ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, ob das dieselben Leute so zu sehen sind, die in der Serienfolge zu sehen sind.
Ich glaube, das war es dazu. Wie heißt denn jetzt die neue Folge, Thomas?
Ich glaube, Horst. Ach nee, Hathor.
Im Deutschen war es Der Kuss der Göttin. Wenn jetzt im Titel schon erwähnt wird, Hathor kennt man aus der ägyptischen Mythologie und in den Anfängen war sie wohl Lokalgöttin und dann in Kuhgestalt trat sie in Erscheinung. Später wurde sie zur Himmelsgöttin.
Ja, ist in Ägypten ein durchaus gängiges Motiv.
Und ja, zur allumfassenden Muttergottheit. Sie war auch Totengöttin, Göttin der Liebe, des Friedens, der Schönheit, des Tanzes, der Kunst und der Musik. Der O'Neill sagt später auch noch was dazu. Aber ich will jetzt nicht vorgreifen.
Ja, 31.03.99 in Deutschland herausgekommen.
Davor natürlich in den USA am 24.10.97. Genau, zu den Writing Credits. Also da ist die Story von David Caron und J. Larry Correll und eben Teleplay bei Jonathan Glasner. Also den David Caron könnte man vielleicht kennen von TNG 18 Mal. Und in der Stargate-Folge Out of Mind, die später noch kommt, hat er auch mitgearbeitet. Ja, und den J. Larry Carroll? Oder habe ich gerade David? Nee.
Nee, das war schon ja. Korrekt. David Karen ist relativ bekannt. Er hat eine Folge Beyond Westworld, also zu dem Klassiker mit Jules Brenner, gab es eine Serie. Da hat er eine Folge gemacht. Er hat Outer Limits, also ich weiß gar nicht, ob es Outer Limits ist. Hier stand die unbekannte Dimension. Ja, es gab ja vorher noch die Outer Limits, also eins von beiden ist es. Ist,
genau,
taucht wieder auf. Er war wohl auch beteiligt an der Dennis the Menace-Trick-Serie. Da hatte ich so ewig überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Da bin ich drüber gestolpert, musste erst mal ein paar Folgen gucken. Er hat auch 4 Folgen Teenage Mutant Ninja Turtles gemacht, eine Folge X-Factor. Und der J. Larry Carroll war auch relativ fleißig.
War auch ähnlich unterwegs, ne?
Auch ja, genau.
Ja, deshalb habe ich die verwechselt.
8-mal Ghostbusters, also die Trick-Serie. 65 Folgen von Dennis hat er auch geschrieben. Der hat 3 Folgen von She-Ra gemacht, 3 Folgen Bravestar, 4-mal Teenage Mutant Ninja Turtles, 17-mal TNG als Story Editor, 3-mal hat er Geschichten für X-Factor geschrieben, eine weite Folge SG-1 und bei 8 Folgen Diagnose Mord hat er auch wohl die Story verfasst.
In dieser Stargate-Folge Out of Mind hat er auch mitgeschrieben, also da haben die dann wieder, wie hier eben, zusammengearbeitet.
Ja, da hatte ich jetzt nicht drauf, ich hatte nur gesehen, er hat noch eine weitere.
Nee, ich hatte nämlich beide IMDb-Tabs so nebeneinander und dann dachte ich immer, hä, das sind fast ein und dieselbe Person irgendwie. Die haben sehr viel ähnliche Sachen geschrieben.
Director diesmal Brad Turner und den kennen wir aus Thor's Hammer. Da hat er auch schon Regie geführt.
Wo man ihn auch noch herkennen könnte vielleicht, ist Poltergeist, einige Folgen, Nikita, Outer Limits ist wieder dabei. 1-mal Battlestar Galactica und 8-mal Andromeda und noch später dann 7 weitere SG-1-Folgen und Stargate Atlantic auch noch später. Atlantis, wieso sage ich Atlantic? Hab jetzt hier an Sky gedacht. Ja, zu den Quoten. Die letzte Folge, da waren wir ja bei Feuer und Wasser 1,8 Millionen, 13,5%. Heute etwas weniger, also kam auch bei anderen wahrscheinlich nicht so gut an. Entnehme ich da der Statistik 1,5 Millionen und das sind 11,8% Sendeanteil.
Ja, passt dazu, ne? Welche Schicksal Einschaltquoten.
Ja, dann war es das zu diesen Vorgeschichten, würde ich sagen, ne? Und wir können reingehen, oder?
Ja, klar.
Die erste Szene, man sieht so eine Pyramide der Azteken.
Ja, so eine Stufenpyramide. Es muss, nicht unbedingt eine aztekische Pyramide sein. Es gab auch im alten Ägypten Stufenpyramiden, aber das wird wohl Südamerika sein.
Zu dieser Anfangsszene noch, also die Einspielung dieser mesoamerikanischen Pyramide ist ein bearbeitetes Foto des Tempels von Kulkulchan in Chichen Itza, Mexiko.
Ja, Chichen
Itza. Falls man das so ähnlich ausspricht, hoffentlich. Und das Bild wurde dazu seitlich gestreckt, vielleicht um das etwas zu verfremden. Man sieht noch nichts so, man hört nur Stimmen. Da ist ein Wissenschaftler, der interessanterweise Kleinhaus heißt.
Genau. Das ist, Kleinhaus heißt der gute Mann, aber jetzt nicht mit dem Deutschen geschrieben, sondern es ist das deutsche Klein und dann kommt das englische Haus. Wirklich
Millhaus.
David Hurtubais, der ist einmal Outer Limits, eine Folge Outer Limits hat er mitgespielt. Er hat im Doctor Who-Film Professor Wake gespielt. Er hat in 2 Folgen Akte X mitgewirkt, in einer weiteren Folge SG-1 und in einer Folge Twilight Zone.
Die sind da zusammen drücken, wogegen? Da wird eine Wand aufgebrochen. Ja, man sieht dann die Taschenlampen da hineinleuchten und es ist wohl eine Grabkammer. Man sieht dann da drin einen Sarkophag.
Er sagt ja, wir haben es bald geschafft, okay, alle gemeinsam und drücken. Interessanterweise im Englischen gibt es das mit dem alle gemeinsam nicht. Er sagte halt von wegen im Englischen, wir haben es bald geschafft und drücken. Also da haben sie wieder mehr reingebaut in die deutsche Synchro, als im Englischen überhaupt vorhanden.
Die machen da immer 1-2 Wörter noch on top.
Das kommt in der Folge aber häufiger vor.
Ja, die wundern sich hier, was haben wir hier entdeckt und ist wohl ein Sarkophag, sagt die Kollegin war es, oder? Ja, Cole.
Genau, sie fragt nochmal nach, Der Kleinhaus an der Stelle ist auch noch so von wegen, hier ist auch wieder so ein dicker Übersetzungsfehler drin. Mhm. Und er sagt irgendwas, wir hatten schon vermutet, dass es eine weitere Kammer geben könnte, aber wir durften keine weiteren Grabungen durchführen. Und jetzt das, also die Übersetzung ist auch an der Stelle total Mischugge, weil es geht nämlich eigentlich darum, dass er sagt, the Mexican government wouldn't let us dig.
Also sinngemäß schon Until Now. Ne? Also Until Now heißt ja von wegen, es geht ja um die Zeit und ihr sagt, ne? Und im Deutschen geht es ja mehr darum, so wegen, hey, wir haben einen Sarkophag gefunden. Also es geht gar nicht um die Zeit. Ne? Und die Cole, Moment, habe ich mir dazu was aufgeschrieben. Ach so, genau. Die Kollegin dazu hatte ich mir auch was aufgeschrieben. Die könnte man auch kennen. Amanda O'Leary, sie hat in einer Folge MacGyver mitgespielt. Einmal bei Sliders, einmal bei Akte X und circa 2 Dutzend andere kleinere Rollen für jeweils eine Folge. Aber seit 2002 macht die wohl auch nichts mehr.
Der Kleinhaus meint auch, ja, okay, hier in Tempelhügeln der Mayas sind eben Grabkammern eigentlich sehr selten. Ja, guckt sich da die Inschriften an. Die pinseln diese Oberfläche frei von diesem Sarkophag und der ist erstaunt. Hä, Hieroglyphen?
Das ist auch gut. Das hatte ich, das fiel mir unabhängig. Ich habe mir die Folge geguckt und habe dann erst bei IMDb geguckt. Das fiel mir direkt auf. Im Englischen sagen sie nämlich Hieroglyphics. Und das wäre so, als würden wir Hieroglyphiken sagen oder sowas. Ach so, das ist natürlich völlig falsch. Das heißt halt Hieroglyphs. Ja. Also auf dem Weg, da hat sich dann jemand, entweder konnte Dr. Kleinhaus, also der Darsteller, das nicht aussprechen oder die haben sich beim Vorfeld, beim Skript irgendwie schon vertan.
Das kann sein, ja. Ja, Cole meint, ja, sieht wohl ägyptisch aus, aber in einem Maya-Tempel, hä? Wundert sich da. Der Kleinhaus geht dann darauf ein, eben, es gäbe da einen jungen Archäologen, wie hieß denn der? Dr. Jackson, Daniel Jackson.
Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört, also von dem Typen.
Ja, ich auch irgendwie. Ist es nicht so einer, der dauernd stirbt, ne?
Irgendwo? Ja, ach so, ja, ja.
Der würde eben da, wie sagt man, seine Erkenntnisse würden dazu führen, dass da eine Verbindung bestehe zu unterschiedlichen frühen Kulturen, aber dass er eben nicht so angesehen sei in Archäologenkreisen. Ja. Das haben wir auch. Das gesehen.
Ist aber super, weil das heißt, er hat in Archäologenkreisen nicht besonders viel Erfolg mit seinen Theorien und im Englischen heißt, da geht's überhaupt nicht darum, der sagt überhaupt nicht, dass er Erfolg damit hätte, ne? Er hatte irgendwelche preposterous ideas, also so schwachsinnige Ideen hätte er. Also
okay,
es geht gar nicht darum, ob er damit Erfolg hat oder nicht.
Ja, die unterhalten sich eben darüber und stellt dann fest, die Cole, das ist hier wohl laut dem Piktogramm, würde hier die Grabkammer oder so der Göttin Hathor sein.
Nee, das sagt sie nicht. Sie findet nur das Symbol der Hathor da drauf. Ne? Also von wegen, du beerdigst ja keine Götter, sondern Pharaonen. Nee. Aber irgendwie ist da auf jeden Fall sehr, sehr prominent das Zeichen der Göttin Hathor drauf.
Und der Kleinhaus fegt so einen roten Stein frei, der sich da auch bei dem Sarkophag oben befindet und berührt ihn und dreht ihn dann auch. Dann natürlich kennt man es, dieser Mechanismus löst sich aus und der Sarkophag da, das beginnt sich zu öffnen.
Guck mal, das sind aber auch wieder weltfremde Menschen. Also von wegen, man weiß das doch. Don't press the red button. Don't press it.
War das nicht Homer? Der hat das auch mal irgendwie bei den Simpsons da im Atomkraftwerk.
Naja, das macht er aber regelmäßig. Der sprengt das Ding ja öfter mal in die Luft.
So ähnlich ist es hier auch, ja. Ja, wie gesagt, der Sarkophag geht auf und da sieht man dann, in einem Gewand erhebt sich eine gekleidete Frau. Ich glaube, das Erste, was man sieht, sind so die lackierten Fingernägel so am Rand. Ja.
Dann kommt eine nicht ganz vertrocknete Mumie daraus.
Ja, steht hier. Sehr gut.
Ja, die Darstellerin ist Sue Ann Brown. Sie hat in drei weiteren, also sie hat insgesamt in 3 Folgen von Stargate SG-1 mitgespielt. Sie hat in einer Serie, die kannte ich gar nicht, Starhyke, 6-mal mitgespielt als Lieutenant Commander Dottie. Starhyke klingt so nach Science-Fiction, aber das ging völlig an mir vorbei. Und sie hatte sonst noch 2 Dutzend kleinere Rollen, also nichts
Wichtiges. Ich habe gefunden, 7-mal Palm Beach Duo und 6-mal Summer of Rockets, nie gehört von beiden.
Ja eben, ich sage irgendwie, keine Ahnung.
Was noch interessant ist zu ihr, sie hat, ich wollte schon in diesem Jahr sagen, jetzt bin ich in die Falle getappt, 2020 hat sie angefangen, Hardcore-Hosts zu produzieren auf YouTube und ich habe es mal übersetzt, da schreibt sie nämlich, ich bin Sue Ann Brown und dies ist Hardcore-Hosts, eine Serie von Interviews mit meinen Schauspielerkollegen, die ich während der Covid-19-Pandemie begonnen habe, als die Welt in den Lockdown ging.
Den Link muss man mal reinstellen in die Shownotes, weil das hatte ich jetzt auch noch nicht gehört. Das ist ja bestimmt auch mal interessant. Kann bestimmt auch noch das eine oder andere rausziehen für den Podcast hier.
Sie wird jede Woche live aufgezeichnet und zeigt eben Schauspieler und Showrunner aus Hit-Serien wie Stargate und Riverdale. Absolutely Fabulous, nie gehört, und dem Disney-Film Frozen.
Ja, Riverdale ist doch, glaube ich, ist das nicht so eine Highschool-Geschichte?
Keine Ahnung.
Das klingt so ein bisschen dann.
Ja, könnte sein. Der Name Hathor Hosts ist ein Hommage an die Figur, die ich in der äußerst beliebten Stargate-Franchise da gespielt habe. Ja, genau, in den Shownotes, da machen wir das rein, wer sich da mal das anschauen möchte. Und genau, die Hathor, wie gesagt, erhebt sich da und fragt gleich mal, ja, wo ist Ra?
Auch wieder gut an der Stelle, natürlich redet man Englisch.
Natürlich. Universal-Übersetzer eingestellt, genau. Ist easy. Ja, der Kleinhaus, hä? Was? Sie meinen den Gott Ra? Hathor, ja, es hatte keine Gua'uld. Also zu der Cole und die so, hä, was ist das denn jetzt? Mit ihrem Handgerät schleudert sie dann die beiden gegen die Wand. Genau, und das war jetzt so die erste Szene schon.
Ja, das stand im Transcript, dass sie die gegen die Wand schleudert. Man sieht aber nur, dass er sie wegschleudert. Ne? Also man sieht gar nicht, dass sie gegen eine Wand krachen. Ich musste auch dann die Szene nochmal gucken, als ich dann das Transcript dazu gesehen hatte. Ja, wir wechseln. Wobei, kam da noch nicht das Intro? Das Intro kommt später. Wir wechseln.
Später.
Ja, wir wechseln in den Torraum. Also normalerweise ist ja nur, du hast eine Szene oder so und dann wechselt es ins Intro. Aber hier in dem Fall wechseln wir nur die Location. Wir sind im Torraum und wir sehen den Sarkophag, den wir vorher schon gesehen haben, in dieser Pyramide. Der steht da jetzt vor dem Stargate. Warum auch immer man das jetzt vor dem Stargate geparkt hat, ich weiß es nicht. Nur man könnte es ja auch einfach in die Wissenschaftsstation, ne,
des Sam, ich weiß, warum, ja
regelmäßig.
Ne? Falls groß. Irgendwie ein Stargate-Team da mit Verletzten reinkommt, dann musst du die gar nicht mehr in die Krankenstation bringen, legst einfach den irgendwie da rein. Ist praktisch schneller, ja.
Ja, Daniel gibt auf jeden Fall zu Protokoll, also er sagt halt, dass die Dr. Kleinhaus und seine Mitarbeiter ermordet wurden. Ja, die mexikanische Polizei würde wohl glauben, dass das Grabräuber gewesen hatten, die das hier auf den Sarkophag abgesehen hätten. Ne, zeigt dann auch auf das Teil und Hammond fragt dann, wer hätte denn das überhaupt geschickt? Und ja, Mitarbeiter von Dr. Kleinhaus, die außerhalb der Pyramide gewesen waren, hatten wohl die Bedeutung dieses ägyptischen Sarkophages in einem Maya-Tempel erkannt. Und ja, da Daniel ja, ne, wie du gerade schon in der ersten Szene gesagt hast, ne, bekannt dafür ist, dass er da irgendwie eine Verbindung sehen würde, hätte man ihn halt um Hilfe gebeten. Und auch hier wieder, ist die deutsche Übersetzung scheiße, er sagt halt wörtlich, baten Sie mich um Hilfe. Und im Englischen geht es überhaupt nicht darum, dass sie Hilfe wollten, sondern they tracked me down. Also suchten sie mich auf oder sowas in der Richtung. Mhm. Also egal. O'Neill ist mittlerweile dazugekommen und er erkennt das Offensichtliche, dass er das Ding schon mal gesehen hätte. Also ein Ding wie das. Und Daniel seufzt und sagt, ja, das ginge ihm genauso. Und O'Neill erzählt dann nochmal, na, hier sieht aus wie der Kasten auf Ra's Raumschiff. Und ja, ne, das wieder hier dann Rückblende auf die Pilotfolge, auf den Film. Daniel bestätigt das. Ja, Shari und er wären da vom Tod wieder auferstanden, mithilfe dieser Maschine. Und Hammond fragt, wie denn das möglich sei. Wobei die Frage ist auch irgendwie affig. Ne? Also die Erde war belebt von irgendwelchen Gua'uld. Also dass das jetzt irgendwie so absurd ist, dass man irgendwo noch Technologie von denen findet. Also er ist zu überrascht für die Tatsache, dass da irgendwas sein könnte. Daniel sagt dann, weiß ich auch nicht, aber wenn es einem Gua'uld gehört, würde es einiges erklären. Zum Beispiel, warum niemand darin ist und warum sich ägyptische Hieroglyphen darauf befinden, statt Maya-Schrift. Und dann kommt ein Airman dazu und dieser Airman, den muss ich kurz erwähnen, also normale so Nebendarsteller sind ja völlig uninteressant, aber der ist doch bekannter. Bob Fraser, eine Folge Akte X, eine Folge First Wave, eine Folge Immortal, eine Folge X-Factor. Dreimal in Flash Gordon vorgekommen als Larrick, einmal in Travelers, auch eine super geile Serie, sehr zu empfehlen, und einmal in Man in the High Castle. Er hat auch in einer Folge Arrow mitgespielt und hat viel, viel mehr kleinere Rollen noch gemacht. Also der taucht gefühlt in jeder zweiten Serie auf, die man heutzutage so irgendwie... Er salutiert auf jeden Fall und Hammond erkundigt sich, was es denn gäbe. Ja, der Hammond sagt, soeben ist eine Person verhaftet worden, weil sie sich unbefugt am Eingang der Basis aufgehalten hat. Das ist auch so eine Story, wo ich mir denke, hallo? Sie stand vor dem Tor und hat sich da unbefugt aufgetreten. Also vor dem Tor von irgendwas darfst du noch stehen. Also, ja, aber solange du da jetzt kein Parken verboten steht, aufgestellt hast und sie im Auto sitzt.
Ich stelle mir das so vor, also das ist wahrscheinlich hier wie bei, wie heißt denn das, Area 51, dass du dann trotzdem schon mal beobachtet wirst, wenn du da in der Nähe bist.
Sag ich ja, ja, beobachtet, aber kein Verhaften, weil er in der Nähe sich irgendwo rumtreibt. Also
wegen, ne? In Akte X ist es auch so. Die werden dann auch einkassiert, wenn die da rumlaufen.
Ne, ich werd ja auch nicht verhaftet, wenn ich vor irgendeinem Gebäude von einer Bank stehe. Ich war ja nicht drin oder so, des Nachts oder so. Also ich bin ja nicht eingebrochen, ich stehe nur davor.
Aber Militär ist sensibel, deshalb.
Ja, auf jeden Fall. Hammond sagt dann, ja, übergeben Sie die Person doch an die Polizei. Und der Airman ergänzt dann, ja, es wäre wohl eine Sie. Ja, ein Major Lowell meinte, Hammond würde vielleicht selber mit ihr gerne reden würden. Und Hammond dann, hä? Ja, ne, die Dame wüsste wohl vom Stargate-Raum. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Also in dieser Story gibt's eh ein paar Goa'uld-Merkwürdigkeiten, weil die gute Frau hatte ja nur ihr Handgerät. Mhm. Ne, und Tiak hatte in einer der vorigen Folgen schon erwähnt, ne, die Goa'uld hätten, um Stargate zu finden, das war die Folge mit den Nox, ne, um das Stargate zu finden, irgendwelche Gerätschaften, um das anzupeilen, die hatte sie definitiv nicht. Also woher soll sie wissen, dass das Ding da ist? Sie sagt auch später, das Gate hätte sie gerufen, da kommen wir aber gleich noch zu. Ja, vor allen Dingen, wie ist sie da hingekommen? Also aus Mexiko bis hierhin und dann ist sie im Sarkophag hinterhergelaufen, weißt du, so die 7-Millionen-Dollar-Frau einfach mal Gas gegeben und dann hinterhergetrabt oder was? Also
Taxi, wie sie da irgendwie
wird schon. Ja, genau, ja, Taxi, wie auch immer. Ne? Also sie kann ja, sie hat ja gewisse Fähigkeiten, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Aber wie sie das Ding gefunden hat, also sie muss dem Ding ja schon hinterhergelaufen oder fahren sein, aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also vielleicht noch bis zum nächsten Flughafen, ne? Aber dann kommt sie da schon mal nicht mehr weiter erstmal. Also
ja, das ist eine Göttin, hallo.
Ja, sie kann ja auch teleportieren, das haben wir ja, das sehen wir auch später. Ja. Also okay. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Aber du hast schon recht, dass es schwierig ist nachzuvollziehen, wie sie den Standort da gefunden hat.
Besser, Teleportation, das macht sich nachher auch nochmal. Also das können Goa'uld, also weibliche jedenfalls. Also wie auch immer, wir haben das Intro und dann geht's auch schon weiter mit der nächsten Szene.
Genau, im Korridor des Stargate Centers, da sind Hammond und Daniel und auch Jack, die laufen da gemeinsam zur Zellentür. Die wird geöffnet. In diesem Raum befindet sich dann Hathor.
Sekunde. Ja. Der Soldat vor der Tür salutiert, ne, und sagt, Sirs, ich hatte bei IMDb gelesen, das ist wohl der falsche Gruß, weil er grüßt irgendwie mit der Handfläche nach vorne. Ja. Und das ist wohl untypisch für die Amerikaner. Das wäre eine UK-Geschichte, also Großbritannien. So würden die in Großbritannien grüßen.
Vielleicht ist der...
Das ist ein Austauschsoldat.
Ja, Austausch, genau. Sehr gut, ja. Ja, das wird jetzt, ja gut, EU und egal, aber ich wollte schon sagen, es wird schwieriger, aber macht keinen Sinn, der Satz, deshalb lasse ich es. Also die Hathor hat da allen den Rücken zugewandt, einen langen Mantel trägt sie.
Hast du gesehen in der Szene, also von wegen, ich habe das Transcript gelesen und habe auch gelesen, ne, also von wegen, sie hätte einen Filzmantel, einen grünen Filzmantel, ansteht ja im... Mantel, ne? Hast du gesehen, dass das ein Mantel war? Das sah für mich eher so aus, also später sieht man das ganz klar, aber in dem Moment hätte ich eher gesagt, das ist so diese typische Uniform-Geschichte, weißt du, so 0815, dieses Grünhemd, was du bei der Bundeswehr auch kriegst, ne, für drüber, ne, ganz schlicht, ganz einfach. Also, dass das ein Mantel sein sollte, ist in der Szene so überhaupt nicht ersichtlich.
Stimmt, das sah eher wie so Standard-Sache aus, ja.
Wobei, im Nachgang macht's auch Sinn. Also, warum sollte die Frau ein Militärhemd anhaben? Also, wo soll sie das denn herhaben? Stand die nackt vor der Tür und man hat ihr dann so ein Hemd gegeben?
Sie stand nackt vor der Tür und dann ein Soldat, kommen Sie rein hier.
Ja, das wird's gewesen sein. Sie ist hier eingedrungen, Sir, nachdem man die nackte Frau dann selber reingelassen
hat. Ich musste sie reinlassen, sie war nackt. Okay, ja. Hathor fragt so, ja, und Hammond, ja, wer sind sie? Und ja, wir sind Hathor, sagt sie, ne? Nicht ich bin, sondern wir sind. Sie möchte von den Fesseln befreit werden und man möge doch hier vor ihr auf die Knie fallen, denn sie sei eine Göttin.
Ja, was auch sehr geil ist, auf dem Weg, warum haben die Frau überhaupt gefesselt? Ah, es ist eine Frau, von der ja im Militär, ne, der starke Mann, da würde ja überhaupt gar keine Gefahr von ausgehen. Also sie haben sie schon unrechtmäßig da oben einfach mal vor dem Tor weggecasht und dann haben die auch gefesselt. Ich mir denke, hallo, was sollen sie machen in einem geschlossenen Raum? Die haben die vermutlich auch gefilzt, also viel am Leib außer ihren Klamotten wird die nicht mehr haben.
Und O'Neill so zieht so die Augenbraue hoch, meint so, nicht schlecht.
Ja, das ist, ist eher so, was stand im Transcript dazu? Also ich habe es hier abgeändert, weil er guckt nämlich nicht so, wie im Transcript steht, er schaut irgendwie mehr so, wie wenn Homer Simpson sagt, Tittenmaus, weißt du, so verschüchtert zu Boden guckend und sagt dann nicht schlecht, also vermutlich findet der sie lecker oder so, keine Ahnung.
Ja, fragt eben, ja, kennen Sie sie so Richtung Daniel? Und der sagt eben nochmal, hier, Hathor war die ägyptische Göttin der Fruchtbarkeit des Weins und der Musik. Und Uni darauf, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ja, und Daniel sagt, ja, könnte man so bezeichnen.
Ja, hier haben wir noch zwei Übersetzungsfehler bis jetzt in der Szene, weil O'Neill sagt, du hattest ja da, habe ich zu spät geschaltet. O'Neill sagt ja nicht schlecht im Deutschen. Im Englischen sagt er ganz verschüchtert, hello.
Oh, okay.
Ja, also was völlig anderes. Und hier auch ein bisschen weiter. Ne, O'Neill fragt ja, sagen Sie bloß, Sie kennen sie. Und im Englischen ist es halt, have you heard of her? Also, na, haben Sie schon mal von ihr gehört? Also nicht von wem kennen. Also geht in dieselbe Richtung, aber es hat auch ein bisschen was anderes.
Ja, und Daniel fragt auch, sind jetzt diese Handschellen überhaupt nötig? Und ja, mich überrascht, dass sie nicht ans Bett gefesselt wurde. Was soll sie genau, tun und zusammenschlagen?
Sagt Daniel. An der Stelle ist natürlich auch, Daniel scheint schon irgendwie so ein bisschen beeinflusst von ihr zu sein, weil oder er ist einfach nur so fimschig, weil man, ne, sie weiß vom Stargate-Raum, sie nennt sich Hathor, wo man dann vermutlich davon ausgehen kann, ne, man kennt andere ägyptische Götter, oder zumindest einen, zwei, ne, Apophis ja auch, dass das eine Gua'uld sein könnte, ne, und dann fragt er allen Ernstes, sind die Handschellen wirklich nötig? Ja, das ist auch eine gute Idee, einen Gua'uld einfach mal loszubinden. Das ist.
Ja, aber der, du weißt doch, der gehört eigentlich nicht dem Militär an. Das ist ein Doktor.
Ja, deshalb kann man ja trotzdem nicht auf den Kopf gefallen sein. Also gerade als Doktor müsste man doch eine Geistesgröße sein und nicht doof.
Ich glaube, der denkt einfach nicht an diesen militärisch-strategischen Sachen. Also noch nicht. Vielleicht kommt es später, wer weiß. Und ja, Jack zuckt nur mit den Schultern und Hathor nimmt dann Daniels Hand, führt die so zu ihrem Mund, also als ob er sie küssen, als ob sie ihn küssen möchte. Doch das passiert nicht, denn sie pustet so leicht violetten Nebel, Rauch kommt aus ihrem Mund und ja, Daniel schaut sie etwas merkwürdig dann daraufhin an. Hammond fragt nochmal nach hier, wieso sind sie jetzt hier eingedrungen in die Einrichtung?
Ja, da haben wir auch wieder einen Übersetzungsfehler, sie ist nämlich gar nicht eingedrungen, das wird an dieser Stelle nochmal ganz klar, weil im Englischen heißt es nämlich, why did you try to get into this facility? Also, was aber auch falsch ist, wenn man sie vorm Tor aufgegriffen hat, also sie hat überhaupt nichts, ist im Deutschen und im Englischen genauso scheiße.
Was ich witzig fand, genau, der Daniel setzt sich dann so leicht neben der Spur einfach dann auf das Bett da von ihr sozusagen, ne? Auch gut. Ja, Hathor sagt nochmal, ja, wir sind hier, weil uns das Sharper Eye ruft.
Ja.
Hier haben sie es gefühlt zum ersten Mal richtig gemacht, dass die nicht immer Stargate sagen.
Genau, als Gua'uld sollte man das schon wissen. Aber die reden ja auch alle Englisch, also die müssten schon, Das Stargate rief sie übrigens nicht, so wegen das Stargate hätte sie angezogen. Im Englischen heißt das nämlich Drawn To. Aber da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, das passiert ja nicht. Das ist, also, wäre merkwürdig, warum sie mit dem Handgerät plötzlich das, das Sharper Eye orten kann, keine Ahnung.
Ja, O'Neill stellt nochmal fest, Sharper Eye, das war doch hier auf Schulak, haben die Mönche doch das zum Stargate so gesagt. Daniel schüttelt sich leicht, will hier wieder einen klaren Kopf bekommen. Ja, Hammond nochmal, ja, wie kommen Sie jetzt auf die Idee hier, dass Sie es hier finden, Ma'am? Genau, jetzt sagt sie nochmal, das hast du eben auch gesagt, ja, das Sharper Eye hat uns gerufen. Sie fragt dann, was sie zuvor auch an die Wissenschaftler die Frage stellte, ja, wo ist hier überhaupt Ra? Daraufhin will Daniel sofort alles ausplaudern, aber Hammond meint, das ist doch streng geheim. Ja, in Wirklichkeit würde er nicht existieren, sagt Daniel nun. Ja, also die sprechen nochmal über das Sharper Eye und Hathor meint dann, ja, das Sharper Eye war das, was unser Vater und Gatten eben Macht verliehen hat. Und Hammond fragt nochmal nach, hä, von wem redet ihr jetzt? Und ja, Daniel antwortet eben nochmal, wer eben Hathor in der ägyptischen Mythologie war. Da war sie nämlich die Tochter sowohl als auch die Gattin von Ra, bis Ra sie angeblich missbraucht hat.
Genau, das ist aber an der Stelle auch eine sehr, sehr merkwürdige Aussage. Also im Englischen ist sie genauso. Ist also, sie hätte nur seine Tochter sein können, bis er sie missbrauchte, aber sie war beides, bis er sie missbrauchte. Danach ist sie nicht mehr seine Tochter. Also von wegen, ne? Also von wegen, hey, du hast zwei Eigenschaften und nachdem er sie missbrauchte, ist sie keine mehr davon. Also
bisschen ist komischer Dialog,
Bisschen wirr und ich hatte jetzt auch nicht nachgeguckt, wie das aussieht mit Hathor, wie denn die zu Ra steht, wobei Ra einer der obersten Götter war, also dementsprechend wird Hathor schon irgendwie nachkommen oder ähnliches von ihm sein. Das ist stimmt wohl so halb.
Ja, auf jeden Fall macht sie das natürlich auch wütend hier. Wir sind nicht missbraucht worden, denn natürlich nicht. Ich wollte nicht respektlos sein. Wir sind die Mutter aller Pharaonen. O'Neill etwas spöttisch, aber natürlich sind wir das. Er will eben dann, dass Hammond sie irgendwie in eine psychiatrische Anstalt bringt, mit einer hübschen Gummizelle. Aber der General will da jetzt wissen.
Ja, es ist interessant. Na, so von wegen, hey, sie redet von Ra, ihrem Mann. Man weiß, dass Ra ein Gua'uld ist. Ja. Ne? Sie weiß vom Stargate, weiß, wie es ausgesprochen wird. Also von wegen, ja, ein Sternenturm meinetwegen, aber sie kennt die richtige Bezeichnung, Sharper Eye. Also, dass sie dann immer noch glauben, dass es eine Verrückte, das ist irgendwie verrückt.
Die sind ein bisschen sehr naiv. Ja. Vielleicht wirkt der Zauber auch schon so, ohne dieses violette Hauchen auf die anderen.
Kann sein.
Ja, wie gesagt, Hammond will da wirklich jetzt wissen, wie kommt die hierher und will die jetzt nicht irgendwie woanders hin verlegen lassen. Denn ja, okay. Hammond und Jack wollen nun gehen, aber Hathor hält sie auf und sagt dann, Du da mit dem Marmorschädel. Die drehen sich überrascht um und O'Neill meint dann, ja, sie muss damit sie meinen, Sir. Auch sehr gut. Ja, sie fragt eben, ob der Hammett hier der Herrscher sei. Der stimmt zu. Hathor will dann auch von ihm die Hand haben und ihm durch Handkuss Fruchtbarkeit und Freude wünschen oder segnen. Und O'Neill darauf, das können sie sich unmöglich entgehen lassen. Auch sehr witzig. Ja, Daniel scheint schon leicht beeinflusst irgendwie zu sein, denn er sagt dann, ja, es würde mir helfen, wenn sie sich ihren Wahnvorstellungen da, sie dabei unterstützen, dann könnte ich weiter mit dir reden.
Das wäre auch eine Idee, die Daniel haben könnte, wenn er völlig unbeeinflusst wäre. Also.
Ja, okay, der Hammond meint, ja, mein Gott, kann da nichts schaden. Ja, da passiert dann das gleiche wie zuvor bei Daniel, also dieser violett-lilane Nebel da trifft auf Hammond und der dreht sich dann nochmal kurz zu Hathor um. Jetzt ist aber Daniel allein mit ihr in dieser Zelle. Und ja, sie fragt doch mal hier, wo ist denn jetzt Ra? Daniel, hä? Ra, euer Mann?
Ja, als ob er das noch nie gehört hatte, das Wort. Also ist echt, also, oh.
Und jetzt glühen ihre Augen auch auf. Also Gua-ultiger wird's nicht eigentlich.
Wo ist Ra?
Ja, Daniel ist erschrocken. Ja, tut mir leid, dass ich sagen muss, aber Ra sei tot. Und Hathor runzelt so die Stirn und spricht dann wieder mit der normalen Stimme. Hä, wie das? Ja, Daniel nochmal. Ja, er wurde getötet und ja, danach lächelt sie.
Vor allen Dingen auch so ein überflüssiger Dialog, ne, so von wegen, hey, wie wurde er getötet? Wieso? Also, ne, von wegen, Ra ist tot. Wie? Er wurde getötet. Ja, was sonst? Dann Gua'uld geht sonst in den Sarkophage und wird wieder verjüngt und ähnliches. Also die sterben ja nicht einfach so an Altersschwäche oder an Krankheit. Also wie, er wurde getötet. Ja, okay, cool. Erklärt alles. Super. Nee, das erklärt nichts. Also das war von vornherein klar.
Ja, sie fragt doch mal, Daniel meint, ja, wir waren das. Und darauf sagt sie, ja, wir schulden euch nun deshalb Dank und sie geht dann um den Daniel herum, legt da eine Hand auf seine Schulter und meint, ja, vielleicht sollten wir dich zum neuen Geliebten wählen und man möge doch jetzt gemeinsam feiern. Sie entfernt sich dann von ihm und dreht sich um, öffnet ihren Mantel. Da hat sie so ein relativ freizügiges Gewand darunter und winkt ihm mit den Fingern so zu sich, komm. Der Daniel scheint so wie in Trance nun auf sie zuzugehen, beugt sich zu ihr und so, als ob er sie küssen wollte. Und dann sehen wir nochmal diesen lila-violetten Nebel da aus ihrem Mund kommen. Und dann küssen sie sich auch. Ja,
ja, ist aber interessant, dass sich ein Gua'uld dazu herablässt, mal einfach mit einem Menschen rumzuknutschen.
Ja.
Also, vielleicht hat sie sich bei Carter angesteckt.
Genau.
Ja, wir sind im Besprechungsraum. Also, Szenenwechsel. Und Jack schaut aus Stargate hinunter. Ja, und dreht sich dann um und sollten wir wirklich annehmen, dass der Frau irgendjemand glauben wird, wenn sie herumgeht und von einem Stargate erzählt? Also er macht sich da überhaupt gar keine Sorgen rum, nur vom Weg, man könnte die Frau vermutlich einfach rauslassen. Und er hätte ja auch in der Nachbarschaft. In der Nachbarschaft sagt er im Deutschen, im Englischen on 75th Street, also von wegen, er gibt eine Adresse an, die andauernd von irgendwelchen Teufelsmenschen in ihren Haaren erzählt. Und dann macht er eine kurze Pause, obwohl ihre Frisur ganz schön teuflisch aussieht. Im Englischen sagt er auch, could need condition. Ja, Sam lächelt leicht und Dialk dann auch eher total blöd, ne? So von wegen, woher weiß sie denn von der Existenz des Tores? Hammond erzählt dann, dass Daniel das versucht rauszufinden und wenn man vom Teufel spricht, dann kommt Daniel auch die Treppe herunter. Ja, er glaubt entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sie hat ägyptische Mythologie studiert oder was, Dr. Jackson. Und Daniel dann, oder ist es wahr, was sie sagt? Und Hammond steht immer noch auf der Leitung. Ja, das heißt, sie konnte ägyptische Mythologie studieren. Genau. Oder ist es wahr, was sie sagt? Im Englischen sagt er nämlich, she lived in the time. Also von wegen, also, oder sie hat zu der Zeit gelebt.
Ja.
Ne, und das heißt, also Hammond hier auch wieder, also hier haben wir wieder so eine Folge, wo alle auf dem Schlauch stehen und Daniel dann spricht aus, was es denn jetzt wirklich des Pudels Kern ist. Sie ist ein Gua'uld, Sir. Carter, ui. Und Neil dann auch, hey, wie kann sie ein Gua'uld sein? Und Tiak, hey, sie kam nicht durch das Stargate, das wäre uns nicht entgangen. Daniel erklärt dann, ja, sie war 2000 Jahre in dieser Grabkammer gefangen. Im Englischen sagt er das nicht, das ging nicht um die Grabkammer, er sagt Stasis, Stasis. Ah. Also sie war wohl 2000 Jahre lang in Stasis. Und Neil ist immer noch skeptisch. Das sind Wahnvorstellungen ansteckend. Und Daniel aber dann an Hammond. Ja, sie ist Hathor. Da glaubt er ganz fest dran. Oder, also beziehungsweise sie sei der Gua'uld, der sich als Hathor ausgegeben hat. Carter steht immer noch auf der Leitung. Also wirklich, das ist
Weißt du, 37.000 Mal eine Frage. Und dann weißt du, Moment mal, sie glauben, sie ist ein Go-Ult, das hat Daniel vor 5 Minuten doch gerade gesagt. Ne, also alle stehen da irgendwie so ein bisschen auf dem Schlauch. Also das ist mehr so Slapstick-mäßig, irgendwie merkwürdig. Ja, sagt Daniel, die Hathor würde den Menschen wohl danken, weil sie Ra getötet hatten, denn sie wollte eigentlich verhindern, dass er die Erde versklavt. Und dann erzählt er ein bisschen aus seinem Wissensschatz, ne? Sie galt immer, dass sie immer als eine Freundin der Menschheit gegolten hat und das stand wohl auch im Buch der Toten. Und Hathor wäre wohl eine über alles geliebte Göttin. Und Hammond kann das auch nicht so wirklich glauben und fragt dann auch nochmal, sie glauben, dass sie uns helfen will? Und Daniel bejaht das, ne? Und hatte sich angeboten, mit ihrer Hilfe Apophis zu schlagen und uns vor anderen bösen Go'ul zu schützen. Und Gott, ey, das hast du hier wirklich abgekauft. Und Daniel bittet dann darum, dass Hathor Bericht erstatten könnte und hier ist er nicht begeistert von. Und Daniel redet aber dann auf Hammond ein. Und sagt dann, sie sind ja beide beeinflusst worden. Ne? Ich glaube, sie spüren dasselbe wie ich. Hathor ist uns freundlich gesonnen. Und in dem Moment ist dieser violette Nebel, der vorhin so aus ihrem Mund kam, irgendwie in Daniels Augen zu sehen.
Ja.
An Hammond dann ist, da, ich weiß nicht, ob von dem Anblick oder nur von der Ansage ist der überzeugt und sagt, ja, da muss ich Ihnen recht geben. Und sagt einem Wächter, hier, bringen Sie sie her. Dann hat er dann, hey, soll das ein Scherz sein? Wo ich mir dann auch denke, wo ist denn das jetzt Problem? Da sind Wachen drumherum. Ne? Sie hat in dem Moment erstmal kein Handgerät. Also
eigentlich, warum, ja.
Wo ist jetzt das Problem, die irgendwo zu interviewen? Und Uniel ist auch nicht begeistert und sagt, bitte, General, Sie sind Sie. Und Hammond unterbricht ihn dann und sagt dann, Colonel. Und damit ist das Ganze dann auch irgendwie, ja, O'Neill dann ein bisschen eingeschüchtert und sind sie wirklich sicher? Und Hammond sagt, ja, Colonel. Er und Sam starren ihn unglaublich an und Tiag versucht es dann auch nochmal. Er versucht es nicht. Er sagt dann zu Hammond, er warnt ihn und sagt dann, hey, er hätte den Go'ult gedient und hätte noch nie einen guten getroffen.
Jetzt erinnere ich mich, das ist ja witzig, ne? Weil in einer vorherigen Folge war das ja so, dass er irgendwie auch zu O'Neill, glaube ich, meinte, oder irgendwie sprachen die dann, ja, es könnte auch gute Go'ult geben.
Stimmt, also darüber haben wir geredet, ja.
Und das hat Tiag auch gesagt und jetzt sagt er, ja, es ist völlige Gegenteil. Ist irgendwie witzig, ja.
Ja, vielleicht war das bei der letzten Folge, wobei ich denke mal nicht, dass sie über die erste Staffel hinaus überhaupt gedacht haben. Also ja. Wenn, könnte man sich das erklären, dass Tiag mehr an die Tok'ra dachte, als er davon gesprochen hat, weil das sind ja
theoretisch auch
Go'ult. Und jetzt geht's halt wirklich um die Rasse Go'ult, also um diese Fraktion Go'ult. Ja. Carter sagt dann, Sir, wir sollten wenigstens verhindern, dass sie das Stargate sehen kann und im Englischen sagt sie auch nicht verhindern, sie sagt nämlich effektiv, was denn genau gemacht werden soll, zum Beispiel die Blastdoors schließen, ne, also close the Blastdoors, damit sie das nicht sehen kann. Hammond nickt und ein Soldat drückt dann den Knopf, die Stahlwände fahren herunter und dann kommt Hathor auch schon die Treppe herunterstolziert und bedankt sich dafür. Hammond sagt, gern geschehen. Ja, Sam schaut sich das Ganze irgendwie so ein bisschen verwirrt an und Jack ist da auch nicht so von begeistert. Und Hathor bittet dann um einen Schluck Wasser und der General bittet dann Colonel O'Neill das zu tun. Und hier steht O'Neill dann auch auf dem Schlauch und General? Hammond, Colonel, Wasser für die Lady. Ja, also wirklich, das ist, hey, die haben einen langen, langen Schlauch ausgerollt und jeder stand da permanent drauf. Also, da ist so viel Quatsch dazwischendurch drin, also diese Wiederholungssachen und, ach, nee, oh, so ein bisschen wie Louis de Finet fast.
Nein, oh.
Ja, genau das. Und Jack sagt dann, ja, natürlich, er holt dann ein Wasser und bringt es Hathor. Hathor wendet sich dann an ihn und fragt ihn, ob er, ist weniger eine Frage, ne? Also ich nehme an, du bist der Verantwortliche für die Nichtung des Schurken Ra und O'Neill bejaht das. Ja, sie nimmt seine Hand und legt sie bei sich auf die Brust und sagt dann, ja, sie hätte für ihn einen besonderen Platz, den er immer in ihrem Herzen haben würde und O'Neill, ja, okay, cool, whatever. Er will die Hand wieder wegziehen. Hathor ergreift die Saber dabei und nebelt ihn auch ein bisschen ein und er schaut sich ein bisschen verwirrt um und entfernt sich dann von ihr und Tia kommt dafür näher und bestätigt dann auch, was Daniel vorher vermutet hat. Sie ist eine Go'ult. Ja, Hathor wendet sich an Tiag, ne? Jaffa im Dienst von Apophis, dem Dämonen, schurkisches Wesen, das er ist. Also das klingt im Deutschen so dermaßen albern. Es ist im Englischen auch kein Dämon, sondern ein Serpent, ne? Also eine Schlange. Wobei ja, das ja alles Schlangen sind.
Das Wort Schurken, da bin ich auch irgendwie drüber gestolpert. So, hä? Schurke?
Ja, schurkisches Wesen
ja,
vor allen
Dingen. Naja.
Ja, Tiak erzählt auf jeden Fall, dass er nicht mehr im Dienst von Apuf stünde. Und ja, Hathor versucht wieder da irgendwie lieb Kind zu machen und sagt dann, ja, sie verabscheut alles, was Ra Apuf ist oder die Iren tun oder glauben. Und
was hat die denn gegen die Iren?
Ja, die Iren, genau, ja, die Iren, die Rothaarigen, ja. Ja, wobei, dann hat sie auch was gegen Jack, weil der hat ja auch irische Wurzeln.
Das stimmt, auch schon. Ja. Ah, deshalb kommt ihr am Anfang nicht so klar, genau.
Ja, ja, kann sein. Vielleicht geht's da auch nur um Sex.
Wer weiß.
Also da kann man ja über irische Wurzeln hinweg schauen. Daniel lenkt dann aber auch direkt wieder ein und sagt dann, ja, ja, nee, Tialke würde das ähnlich sehen. Und ja, Hathor, wieder, dann ist euer Feind unser Feind und besiegen können wir ihn nur gemeinsam. Und das ist auch jetzt die eine der albernsten Szenen im ganzen, in der ganzen Folge. Sie nimmt seine Hand und Tiak sagt dann auch, er würde keinem Gur'uld mehr dienen und dann versucht sie es auch. Ne? Also auch bei ihm mit dem Nebel, das ist so affig. Wir, ohne jetzt groß zu spoilern, es ist keine Überraschung, wenn ich jetzt verrate, das funktioniert bei Tiak nicht.
Ja.
Vermutlich dadurch, dass er einen Gur'uld hat, da kommen wir, also einen Symbionten.
Genau.
Der Witz ist, Hathor ist in diesen Riegen aufgewachsen. Also das ist keine Larve, die irgendwo 2000 Jahre in Stasis lag. Wobei, selbst dann, sie haben ja ein genetisches Gedächtnis. Also von wegen, dass das bei einem Jafar nicht funktioniert,
müsste sie würde das gar nicht versuchen.
Es nicht versuchen. Oder sie haben sich irgendwann beim Schreiben dann umentschieden, dass es dann doch nicht klappte oder so, weil sie einen Tiak irgendwie brauchen, keine Ahnung. Vielleicht hat er in seinem Vertrag irgendwie On-Screen-Time drinstehen genau. Und dann mussten sie den nochmal aus der Versenkung packen.
Wir müssen ihn reinschreiben.
Ja. Aber wie gesagt, völliger Schwachsinn. Also sie müsste es wissen, dass das nicht klappen könnte. Ja, Danny erkundigt sich beim General, wie er denn das sehen würde. Und Hammond grinst so ein bisschen grenzdebil und sagt, ich finde, wir sollten dafür sorgen, dass diese Lady sich wohlfühlt. Und sie willkommen heißen. Und Carter, nee, das geht gar nicht. Und Daniel stellt dann Captain Carter vor und Hathor begutachtete sie mehr so wie so ein Stück Fleisch und sagt dann, eine außergewöhnlich schöne Frau. Und Carter, ja, danke. Das sind sie auch. Weißt du, so, hä? Sie redet mit ihrem größten Feind und dann tauschen die Komplimente auf. Also ja, sie ist ein bisschen verwirrt. Sie
sagt dann auch, geht's dann ab, ja.
Sie sagt dann auch, General Hammond, ich bin der Meinung, wir sollten Miss Hathor unter Hausarrest stellen, bis wir sie besser einschätzen können. Und Hammond, nee, das wäre doch unhöflich. Und Carter dann, wie unhöflich? Das ist ein Gur'uld, ein fucking Gur'uld. Und Hammond, nee, sie ist doch unser Gast-Captain. Hier auch wieder nicht lippensynchron. Er sagt nämlich eigentlich Guest of this Facility. Also die haben den Satz komplett umgestellt, also völlig unlippensynchron. Und Carter dann, hey General, was soll denn das? Das gibt doch gar keinen Sinn. Und dann versucht es bei Colonel O'Neill. Hammond dann, ich bin der Kommandant dieser Basis, Captain Carter, und nicht Colonel O'Neill. Ist das klar? Aber Sir. Und Hammond, ob das klar ist? Und Carter dann, ja, bei allem Respekt, ich habe das Gefühl, diese Frau hat alle Männer hier in ihren Bann gezogen. Und Hammond erkundigt sich dann, ob sie sich seinen Befehlen widersetzen möchte. Im Englischen heißt es, geht es auch nicht darum, dass es widersetzt, sondern dass er sie die Befehle in Frage stellt. Also questioning ist hier das Verb. Ja, sagt Carter, das glaubt sie schon und fragt dann Colonel O'Neill, ob man sich auf ihn verlassen könnte. Und O'Neill sagt, ja, Captain und Sam, der fällt ein Stein von Herzen. Und er ergänzt dann aber, falls es ein Problem geben sollte. Und Sam fallen fast die Augen aus dem Kopf, als sie ihn dann anguckt. Und Hammond grinst wieder und sagt dann, danke, Colonel. Und so hat er, ja, wenn Sie mir jetzt folgen wollen, es wäre mir eine Ehre, Ihnen diese Basis zu zeigen. Ja, die Entourage dampft ab. Und Sam bleibt als Einzige zurück.
Nun sind wir in diesem Gästequartier. Daniel öffnet die Tür zu einem von diesen VIP-Räumen. Da ist ein Bett, eine Sitzecke und ein paar Bilder an der Wand. Ja, sagt ihm, ja, das hier ist das Gästequartier. Hathor, Hammond und Jack folgen ihm. Und Hathor meint, ja, das würde durchaus genügen. Hammond möchte eben zwei Wachen vor der Tür postieren. Und Hathor fragt dann, Wachen? Zu unserem Schutz oder zum Schutz der anderen? Eine gute Frage. Ja, danach bläst sie wieder dieses violette Zeug in seine Richtung und Hammond dann, Colonel und Uni, ja, Sir. Hammond meint dann, ach, komm hier, vergessen wir doch die Wachen. Ja, es sei eben nicht mehr nötig. Hathor bekräftigt das nochmal, ja, du kannst uns trauen, Colonel. O'Neill dann, ja, das sei keine Frage, aber es ist eben üblich, die Quartiere zu sichern. Dann kriegt er hier noch eine neue lila Nebelwolke ab. Daraufhin meint dann O'Neill, in dem Fall sind Wachen wohl nicht nötig. Hathor bedankt sich. Die beiden starren sich eine Weile lang noch an und Jack sieht dann auf einmal zu Daniel hinüber und ja, räuspert sich so. Vielleicht sollten wir ihnen jetzt die Gelegenheit geben, sich auszuruhen. Hammond stimmt zu und geht zur Tür. Ja, und Jack atmet dann einmal durch, folgt Hammond und nur Daniel wird dann noch von Hathor aufgehalten. Er möge bitte hier bleiben, denn wir haben noch einige Fragen, sagt Hathor. Ja, Daniel schließt dann die Tür hinter sich und dreht sich zu ihr um und meint, ja, gerne. Hathor dann, ja, wir haben entschieden, dass du unser Auserwählter wirst.
Ja, das ist im Englischen auch, also von wegen, da geht es aber auch nicht um die Entscheidung, so von wegen, sie hat das ja schon entschieden, sie hat ja auch in der ersten Szene, wo die beiden alleine waren, hat er ja auch erzählt, so von wegen, hey, du wirst unser neuer Auserwählter, und dann haben die ja rumgeknutscht. Sie sagt im Englischen, it is time, also von wegen, es ist dann der Zeit, dass du unser Auserwählter wirst.
Na gut, also wenn er der Auserwählte wird, müssen wir ihn jetzt Neo nennen.
Oh Gott, ja, vor allen Dingen, oh, das ist so ein, oh, Daniel wird ja irgendwann der Auserwählte ja eigentlich, ne, da kommen wir ja, ja. In Staffel 9 oder 8, oh
das Gott, dauert oh nein. Gott, oh Gott. Er geht auf sie zu und, hä, Auserwählter? Ja, wirst du uns immer ehren, fragt sie und Daniel so, ja, Hathor, ja, würdest du für uns in den Tod gehen? Ja, Daniel dann auch darauf, in den Tod, ja, okay, warum nicht, nach dem Motto. Genau, dann haben wir eine neue Szene.
Ja, normalerweise steht dann immer in den im Transcript dann immer so von wegen Korridor SGC oder so, aber diesmal sind wir auf Level 25. Uiuiui, tun sich ganz neue Ecken auf.
Neue Ecke hier gefunden.
Ja, Sam kommt aus einer Tür heraus, wo No Unauthorized Access draufsteht und läuft den Korridor entlang und biegt um eine Ecke und Colonel O'Neill kommt ihr entgegen. Sie dreht, macht dann auch kehrt und folgt ihn dann und spricht ihn dann auch an und O'Neill erkundigt sich, was es denn gäbe. Ja, wenn es ihm nichts ausmacht, dann würde ich gern mit ihnen über Hathor sprechen. Und O'Neill verträumt, faszinierende Frau, was? Carter, ein bisschen zu fasziniert, oder nicht? Und dann, hä, what do you mean? Und Carter, ja, sie scheinen irgendwie alle Fanat in sie zu sein. Und O'Neill, wer sei denn alle? Und ja, alle Männer. Und ja, wäre das nicht risky, eine Gua'uld so bevorzugt zu behandeln? Und O'Neill, ja, nee, Colonel, sie ist auf unserer Seite, alles gut. Und Carter sagt, ja, das behauptet sie aber nur. Und dann halten sie beide an und O'Neill nimmt sie dann nochmal ins Gebet. Captain, wenn ich das mal so sagen darf, sie behandeln sie genauso, wie die meisten Leute T'Alk behandeln. Das haben sie doch bisher abgelehnt, oder?
Dachte, ja, eigentlich aber, schon.
Ne, T'Alk hätte bewiesen, dass er da steht, wo er jetzt steht. Und das hätte sie halt nicht getan. Und ja, O'Neill dann, ja, ne, geht dann auf diese übliche Redensart ein. Ne, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und Carter dann, ja, ja. Aber selbst wenn die CIA, also sie macht dann ein Beispiel aus dem realen Leben, ne, selbst wenn die CIA einen feindlichen Doppelagenten Asyl gewähren würde, traut man ihm nie. Man lässt ihn niemals aus den Augen. Und war interessant, dass sie sich da irgendwie so gut auskennt. Eigentlich, ja. Ja, und ihr sagt dann aber, hey, Daniel würde ja auf sie aufpassen und ja, legt ihr dann auch die Hand auf die Schulter und sagt dann, keine Angst. Und im Englischen sagt er aber, relax, also ne, entspannen sie sich, keep cool. Er dampft danach ab und ja, Sam bleibt ja verwirrt. Also, sie bleibt auf jeden Fall allein zurück.
Nun sind wir wieder im Torraum. Hathor und Daniel betreten den Torraum und der Sarkophag ist da immer noch. Sie streicht da einmal so drüber und fragt dann, ja, verrate uns, Geliebter, welche Fragen bewölken deine Stirn? Also die ist sehr poetisch unterwegs. Und ja, Daniel habe sich eben, sagt er, als Student sehr lange Zeit, jahrelang mit Hathor beschäftigt. Jetzt ist er eben bei ihr. Ja, sie gehen die Rampe hinauf und er sagt nochmal, ja, laut Geschichtsschreibung seid ihr die schönste Frau aller Zeiten. Also werdet so beschrieben. Und das eben... Sie.
Das waren aber deutlich andere Frauen auch. Ne? Helena von Troja galt auch als schönste Frau aller Zeiten und sowas.
Die Männer allein durch ihre Schönheit wohl beherrschen könnte. Ja, das scheint ja hier auch der Fall zu sein. Hathor bleibt dann vor dem Tor stehen und sagt, ja, wir sind beglückt, dich zu sehen, alter Freund. Es wird nicht lange dauern, bis du uns wieder dienen wirst. Sie schaut dann zu Daniel, ja, sage uns jetzt, hältst du es für wahr, jetzt da du uns besser kennengelernt hast? Ihm sei jetzt wohl klarer, was damit gemeint sei. Ja, und Hathor bekräftigt nochmal, ja, wir sind hier die Königin der Götter. Wir sind die Mutter aller Götter. Daniel fragt nach, ja, okay, was heißt das jetzt konkret? Von uns stammen alle anderen ab, sagt sie. Er versteht das nicht so ganz. Und sie sagt dann, ja, der Jaffa, er trägt das Kind eines Gua'uld in seinem Bauch. Und Daniel dann, ja, eine Larve, ja, Hathor. Ja, hast du dich denn je gefragt, woher denn die Kinder stammen könnten? Ja, Daniel fragt nochmal nach, ja, kommen die von euch etwa? Und sie bejaht das meint, es gäbe noch andere von denen, die dann kommen. Und Daniel, oh mein Gott, ihr seid wie eine Bienenkönigin. Ihr erschafft die Gua'uld.
Ja. Wobei das Interessante ist an der Szene, ist ja, dass sie diesen Sarkophag, so irgendwie alter Freund, bald bist du wieder in Benutzung, wo ich mir denke, warum? Also von wegen, die benutzen die, um sich selber zu heilen, vielleicht auch sich um Stasis zu legen, genau, oder sowas. Also plant die jetzt schon wieder ihr nächstes Nickerchen oder
die, was? Ja, die braucht Winterschlaf oder irgendwas.
Ja, so gebären ist man wirklich anstrengend. Ja, okay, wäre natürlich, ne, also wenn die das nur alle 1000 Jahre können oder so und dann sich erstmal zurückziehen müssen.
Das könnte sein.
Ja, wir sind in Janets Büro und ja, sie kommt, also man sieht sie den Flur davor. Und Janet kommt dran vorbei und sieht Carter am Computer sitzen und geht dann rüber, weil das Threads gibt. Flink geht sie zu ihr. Das ist auch so gut. Und ja, sie erkundigt sich auf jeden Fall, was Carter da machen würde. Ja, Carter geht da aber nicht wirklich drauf ein, sondern fragt dann, stellt eine Gegenfrage, ne, ist ihr aufgefallen, wie sich die Männer da alle verhalten? Und ja, wäre ihr auch aufgefallen. Ist aber, das ist auch wieder so slapstickartig. Ist ihnen aufgefallen, wie sich die Männer auf der Basis verhalten? Und sie sagt, ja, danke, danke wofür? Und dann, ist ihnen es auch aufgefallen?
Hä? Ja, die hat ja gerade gefragt, ne?
Ja, ja, ne, das ist so ähnlich so Slapstick-mäßig wie in so manchen Sachen, so von wegen Doktor, 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 Doktor.
Die werden wahrscheinlich auch von Hathor unterbewusst beeinflusst.
Oh, also wirklich fürchterlich. Ja, es hätte alles mit dieser merkwürdigen Frau, im Englischen sagt sie, mit dieser Hathor-Person zu tun.
Hathor-Person.
Ja, und sie würde gerade versuchen, im Internet darüber was rauszufinden und genau hinguckt, da stand auch in der IMDb, ja. Das ist sehr geil, das ist eine lokal abgespeicherte Webseite, also sie liegt auf C in irgendeinem File-Ordner.
Sie führt nicht ins Internet. Ja.
Guckt sich da irgendeinen Kram an, wobei bei der IMDb stand sogar auch falsch, sie sagten so von wegen, das wäre wohl eine Verbindung auf den lokalen Computer von Carter, mhm. Aber das ist ja gar nicht Carters Computer, also ne, das ist ja Janets Computer eigentlich, ja. Und ja, Janet erkundigt sich auf jeden Fall, ob sie schon Erfolg hatte. Und ja, Carter dann, ja, das wäre eigentlich Daniels Spezialgebiet. Und ja, sie hätte hier irgendwie auf dieser Webseite eine akademikärtige Theorie aufgestellt, dass es eine ganze Schar von Fruchtbarkeitsgöttinnen gegeben hätte und dass die alle dieselbe Frau gewesen wären, Hathor. Und die Griechen hätten sie als Aphrodite bezeichnet. In Babylon nannte man sie Ishtar, in Syrien Astarte und in Rom Ceres. Achso, ja, das mit dem Ceres, da bin ich auch drüber gestolpert. So heißt ja auch die eine Raubstation bei die Expanse.
Ah, ja, stimmt.
Ja, Janet dann, ja, wäre also ganz schön rumgekommen und Carter, jo, ne, wäre ein Liebling der Mythologie, würde überall verehrt gewesen und nur in der späten Epoche des alten Ägypten nicht. Dort wurde sie nämlich angeblich von Ra auserwählt, die Menschheit zu vernichten, doch er hat seine Meinung geändert und die beiden wurden Feinde. Janet sagt dann, ja, dann ist es vielleicht keine Lüge, wenn sie sagt, dass sie Ras Feindin ist. Und das ist Schwachfug. Das ist so ein Schwachfug. Na, also von wegen, hä? Also Ra wollte die Erde vernichten. Mhm. Also die Menschheit vernichten. Und sie war dagegen. Also, nee, andersrum. Genau, also von wegen, Ra wollte eigentlich die Erde vernichten. So von wegen, er hat davon abgesehen. Und dann wurden die beiden Feinde. Das heißt, sie will die Menschheit vernichten.
Klingt so irgendwie, ja. Aber
na, also von wegen, ja, ne, Janet sagt ja dann von wegen, dann ist es vielleicht keine Lüge, wenn sie sagt, dass sie Ra's Feindin ist. Ja, das kann so sein. Ist aber an der Stelle völlig uninteressant, wenn sie diejenige ist, die immer durch die Menschheit vernichten möchte. Also, das ist das Unwichtigste an der Stelle überhaupt, wessen Feindin sie denn dann ist. Sie ist auf jeden Fall Feindin der Menschen.
Das muss reichen, ja.
Ja. Und Carter, ja, ja. Und ja, sie hätte wohl magische Kräfte gegenüber Männern. Ja, sie konnte sie dazu verführen, alles für sie zu tun. Und immer wieder wird berichtet, die Männer waren trunken von ihrem Anblick. Und Janet sagt dann, jo, so sehen unsere Jungs auch aus. Und ja, Carter, ne, vermutet irgendeine Gua'uld-Technik dahinter und ob das Janet irgendwas sagen würde. Und Janet kommt dann vielleicht auf Chemikalien, Überpheromone und ja, vielleicht mit Natriumpentatol gemischt und kann über die Luft übertragen werden. Und Carter erkundigt sich dann, was man dagegen unternehmen könnte. Im Englischen sagt sie, reverse it in the man. Also von wegen, wie kann man das wieder umkehren? Ja. Den Prozess. Und Janet sagt, ja, Gegenmittel, das könnte Jahre dauern, das zu finden. Und Carter, ja, nee. So viel Zeit hätten wir leider nicht. Und wir müssen verhindern, dass der Gua'uld das tut, was alle Gua'uld tun. Und im Englischen sagt sie, whatever she's trying to do. Also das zweite Mal Gua'uld wird überhaupt nicht gesagt. Also auch wieder absolut nicht lippensynchron. Und Janet erkundigt sich da nach dem Plan von Captain Carter. Und Carter sagt dann, hey, wir neutralisieren sie. Und dann kommt zum Szenenwechsel.
Aber es ist schon unfreundlich, oder? Es ist doch eine Göttin, die da zu Gast ist.
Genau, mindestens mal, ja.
Echt, das, naja, da muss sie noch
ja,
arbeiten.
Sie ist ja auch freundlich gesonnen, ne? Also von wegen, sie will zwar die Erde vernichten, aber sie ist die Feindin von Ra, das sollte reichen.
Wir sind wieder in diesem VIP-Raum, wahrscheinlich ist der etwas größer und besser eingerichtet als die anderen normalen Gästebereiche dort.
Das hat man ja gesehen.
Ja. Daniel öffnet die Tür und meint, ja, ihr könnt tatsächlich hier diese Larven erschaffen. Wie? Hathor antwortet, ja, man bräuchte wohl zunächst den exakten Code des Lebewesens, das uns als Wirt dienen soll. Ja, und Daniel so, hä, den exakten Code? Hathor erzählt es, man müsste sicher gehen, dass der Wirt das Geholt-Kind nicht abstoßen würde. Ja, Daniel, ja, DNS? Ah, ihr braucht DNS. Und Hathor, ja, den Schlüssel des Lebens.
Ist auch geil, von wegen, er sagt nämlich gar nicht im Englischen DNS, also warum man DNA mit DNS übersetzt hat, ich weiß es nicht.
Irgendwas DN und darum Buchstabe. Nicht.
Genau.
Ja. Ist doch alles gleich. Es ist immer ein Genuss, den Schlüssel bei einem von euch zu besorgen, sagt sie.
Mhm.
Ja, also klingt jetzt wie irgendwie eine erotische Wissenschaftlerin.
Ja, ich wollte gerade sagen, das müsste eigentlich Carter bei ihren erotischen Weltraumabenteuern sagen und sich dabei über die Lippen schlecken.
Ja, vielleicht kommt ja am Ende der Folge raus, dass das Carter alles geträumt hat.
Ja, sie hat ein Hathor-Cosplay gemacht.
Genau. Es ist wesentlich angenehmer, sagt Hathor, als vieles andere hier. Daniel, ja, das glaube ich gern. Sie zieht dann ihre Jacke aus. Eigentlich war es ja ein Mantel. Zu Daniel sagt sie, er solle erster Pharao werden und ihm gebühre jetzt die Ehre, hier als erster diesen Schlüssel ihr zur Verfügung zu stellen.
Mm, hier haben sie auch wieder im Deutschen geschlampt und sie sagt gar nicht zweimal erster. Ne? Also von wegen, da du unser erster Pharao werden sollst, gebührt dir die Ehre und dann kommt dann to contribute the code. Na, also von wegen, es geht halt darum, dass er den Code zur Verfügung stellen soll und nicht als erster. Das klingt so, als würde die jetzt irgendwie im Herrenüberschuss und alle ranlassen. Nee, es geht schon nur darum, dass Daniel als Mensch den Code zur Verfügung stellt und nicht eher einer von einer langen Reihe von Männern ist, die dann alle vor Hathors Zimmer in Reihe und Glied stehen.
Ja, so ist das. Ja, Daniel, dann frag noch mal hier, was? Ich soll euch helfen, Gur'ul zu erschaffen. Und sie beugt sich dann zu ihm, um ihn da zu küssen, aber er hält sie kurz so am Arm fest, aber gibt dann schnell den Widerstand auf, bis da eine neue Nebelwolkendosis in ihn eindringt. Hathor, ja, führt nochmal aus, ja, okay, Ra ist tot. Dann haben wir endlich hier die Freiheit, diesen Planeten zu beherrschen.
Genau, da kamen wir ja vorhin schon drüber, das wollte sie ja gar nicht. Sie wollte die Menschheit auslöschen.
Genau.
Wobei, dann kann man immer noch über den Planeten herrschen, dann ist aber niemand zum Beherrschen da.
Sie öffnet dann sein Gürtel und löst so sein Shirt aus dem Bund. Mit dir, unserem Geliebten, an unserer Seite ist in alle Ewigkeit und sie nimmt dann sein Gesicht in die Hände, küsst ihn, dann haben wir einen Szenenwechsel, ne?
Ja, muss ja, also sind ja Carters erotische Weltraumabenteuer, genau. Nicht Hathors, also. Wir sind in der Waffenkammer und Carter hat um sich die Frauen des Stützpunkts versammelt, ist keine große Truppe, ich hätte jetzt mal gesagt, sind so 6 Mädels oder so, ne, alle in ihren Kampfuniformen steht ja auch, also die haben alle ihre Uniformen an und selbst Janet hat ihren Kittel gegen eine Uniform eingetauscht und Carter sagt, ja, okay, folgendes ist klar, hier, das Hathor-Wesen ist, wie sie selbst zugibt, ein Gur'uld und oder eine Art Gur'uld und sie verfügt vermutlich über außergewöhnliche Verteidigungsmechanismen. Man müsste alle Waffen einsetzen und dürfen nichts unversucht lassen, diese Kreatur auszuschalten. Und dieses dürfen nichts unversucht lassen, im Englischen gibt sie nämlich die Taktik vor, sagt sie von multiple flanks, also man müsste sie von mehreren Seiten angreifen. Ja, sie verteilt die Waffen, gibt Janet als letztes eine und erkundigt sich dann aber nochmal, dass sie wisse, wie das geht und ja, Janet sagt klar, aber wäre schon was länger her und Carter dann, ja, das Basics, ne? Zielen Sie die Richtung, achten Sie drauf, dass Sie keine Männer verletzen. Und dann kommt Tialk rein. Und ne, alle Gewehrläufe drehen sich auf ihn. Und ja, dann, ja, okay, Captain Carter, wir müssten über Hathor reden. Und ja, Tialk nehmen erstmal die Hände hoch. Und Tialk macht das so ein bisschen und fragt dann so von wegen, traust du mich? Das ist so ein bisschen wie Hathor das am Anfang gemacht hat. Wie?
Ja, stimmt.
Ihr, ne, also ihr vertraut mir nicht? Also bitte. Ich bin doch der Gute, die Gute. Und ja, Carter dann wieder, wenn ich das richtig sehe, dann hat Hathor alle Männer auf dieser Militärbasis in ihren Bann gezogen. Und tut mir leid, Tialk, du bist nun mal ein Mann. Und Tialk korrigiert das dann, er wäre ein Jafar. Und der Gur'uld, den er in sich tragen würde, würde ihn wohl schützen. Und ja, man bräuchte alle Kräfte, um sie aufzuhalten. Ja, sie erkundigt sich dann, was sie wohl vorhätte. Tialk dann, das fällt ihm dann auch spät ein, ne? Also mal ganz ernsthaft. Dann sagt Tialk dann so aus der Lameng raus, ah, die Jaffa glauben fest, dass die Gur'uld-Larven von Gur'uld-Königinnen stammen.
Hätte auch mal früher rausrücken können.
Ja, zum Beispiel. Pertha kundigt sich dann nochmal. Ja, du glaubst, hat doch wer so eine und die halt bejaht das. Sie hätte wohl das, die Basis zu ihrem Nest erkoren und sie würde von hier aus neue Guo Ulti in die Welt setzen und das müsste man verhindern. Und im Englischen sagt er auch von wegen, also der Satz cannot, das muss ich verhindern. We cannot permit this to happen. Also der ist viel länger als dieser Satz im Deutschen. Also da haben sie auch wieder irgendwas reingeschrieben. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also von wegen, du musst ja eigentlich diese Mundbewegung sehen. Und wenn du plötzlich einen Satz hast, der im Deutschen viel, viel kürzer ist oder viel, viel länger ist als das Pendant dazu, dann ist das doch irgendwie nicht. Dann müsste doch irgendwann der Mund von der Person geschlossen sein und im Hintergrund hörst du es weiterquäken. Oder andersrum, dann hört die Stimme schon auf und die blabbelt noch mit ihren Lippen weiter.
Ich glaube, ich muss mal auf zwei Bildschirmen eine Szene, wo sowas vorkommt, parallel auf Deutsch und Englisch sehen. Ja. Weil dann hat man es direkt vor Augen.
Kata guckt Tiak auf jeden Fall noch einen Moment skeptisch an und reicht ihn dann aber dennoch eine Waffe. Und Kata sagt nachher, sie wäre froh, dass Tiak auf ihrer Seite wäre. Und dann kommt es auch schon zu einem Szenenwechsel.
Ja, wir sind jetzt in einem Korridor. Sam, Tiak und Janet sind da. Mit der Gruppe durchkämmen sie den Stützpunkt. Durchkämmt die Wüste.
So bestimmt den Saft.
Janet, ist das wirklich notwendig? Hier, wir könnten doch Unterstützung von außerhalb der Basis anfordern. Und Carter meint, ja, aber die werden uns nur Männer schicken. Ja, da habe ich mich gefragt, ja, das ist wahrscheinlich so, aber man könnte ja doch extra Frauen anfordern, natürlich.
Zum Beispiel, oder Leute mit einer Gasmaske.
Oder so, klingt das erstmal strange, aber theoretisch wäre das möglich gewesen. Naja, aber passiert hier nicht. Man müsse eben die Hardware ganz schnell hier um den Finger wickeln und wir müssen es hier selbst, ach so, die würden die Männer dann von ihr beeinflusst, deshalb, man müsse es jetzt selbst hier in die Hand nehmen, alleine. Sie bleiben dann vor Hathors Quartier stehen und, ja, Sam tritt die Tür ein. Doch da ist sie nicht mehr drin, die Hathor, nur noch der ziemlich verstörte Daniel.
Der ist nicht verstört, der ist einfach leer gelutscht. der schwelgt noch in Erinnerung.
Genau, der hat's noch benebelt. Sam geht rüber zu ihm. Ja, alles okay hier, in Ordnung. Und der reagiert gar nicht. Sie fragt ihn jetzt natürlich, wo ist Hathor, und er reagiert da nicht weiter. Eine Soldatin kommt doch hinein und meint dann zu Carter, ja, Captain, wir haben sie gefunden. Sie sei eben in einem der Waschräume und ja, Carter, okay, super, dann gehen wir da jetzt hin.
Da können sie aber lange suchen, weil im Englischen ist sie nämlich im Locker Room, also in der Umkleide.
In der Umkleide.
Also in den Waschraum würden sie es nicht finden.
Und ja, sie fragt nochmal nach Daniel, aber der reagiert immer noch nicht, und dann verlassen sie und Janet das Quartier und machen sich dann wohl zu diesen Waschräumen oder zum Lockerroom auf den Weg.
Ja, Sam und ihre Gefährtinnen mit gezogenen Waffen betreten dann die Umkleideräume. Und hier steht dann auch im Transcript, steht dann noch Umkleideräume. Also ich klicke hier. Ja, man verteilt sich ein bisschen, kommt dann näher und sieht die Hathor dann in einer Art Whirlpool sitzen. Und man hört auch so ein Fiepen, ne? Also wie man das von so Goa-Ult-Larven kennt. Und sie schleichen sich näher und Hathor öffnet dann die Augen. Interessant an der ganzen Geschichte, die sitzt ja in dieser Badewanne.
Ja.
Wo hat die die her? Weil das ist ja gar keine Badewanne. Das ist ja ein Guault-Brutplatz oder sowas. Das kriegst du nicht einfach so bei Ikea. Und jetzt innerhalb der kurzen Zeit, das sind ja nur ein paar wenige Stunden, haben die bestimmt jetzt nicht irgendwas Guault-Technologiemäßiges dahin gebaut oder sie selber das
vielleicht gemacht. Vielleicht steht dafür. Die schon immer da, wer weiß.
Ja, Also irgendwie, ich weiß es nicht. Also macht wenig Sinn. Also hätten sie eine normale Badewanne genommen. Also ja, vielleicht.
Aber die sah wirklich komisch aus irgendwie.
Ja. Vielleicht mit, also das war ja auch eingelassen in so einer Rückwand.
Ja.
So einer metallenen. Also genau. Da haben die schon irgendwas was gebaut. Zelles. Ja, Hathor kriegt, wie gesagt, den ganzen Scheiß mit und sagt dann Entelnok. Und ja, dann reagieren die Männer der Basis, warum auch immer, auf den Goa'uld-Befehl. Und es tauchen auf jeden Fall haufenweise Soldaten auf und auch Hammond und Jack. Und sie stellen sich schützend vor ihre Königin. Und Hammond befiehlt dann zurücktreten, Captain Carter, oder haben sie vor, uns auch zu töten? Und ja, Sam senkt dann ihre Waffe und Neil sagt dann noch, vergessen Sie nicht, sie ist unser Gast-Captain. Ja, es geht gar nicht ums Vergessen, im Englischen heißt es nämlich, is this any way to treat a guest-Captain? Ja, es tauchen noch weitere Waffen, diesmal Wachen von hinten auf. Und die Frauen werden gefangen genommen, das Blatt hat sich gewendet und wir wechseln in die Arrestzelle.
Dort sind nämlich jetzt die Frauen alle eingesperrt und Carter meint dann, ja, das muss schon eine ziemlich heftige Droge hier sein, die von Hathor eingesetzt wird. O'Neill ist wohl speziell eigentlich darauf trainiert, sich gegen Psychotechniken zu wehren, aber...
Ja, das ist aber auch wieder falsch. Die Übersetzung ist nämlich falsch. Im Englischen sagt sie nämlich Mind Control, weil
Gedanken.
Psycho Techniken hieße Manipulation auf psychologischer Ebene, und das ist ja jetzt hier keine Manipulation irgendwie, das ist ja wirklich was, eine Droge, die sie ja einsetzen, Pheromon oder was auch immer, also mit psychologischer Manipulation hat das
nichts zu tun.
Hat das überhaupt nichts zu tun, also die Übersetzung ist völlig Quatsch.
Und Janet fügt hinzu, ja, gegen diese Gurult-Techniken offenbar nicht, und Carter, ja, bei der Armee muss man wahrscheinlich mit so etwas rechnen.
Die Übersetzung ist auch geil, weil sie sagte, im Englischen sagt sie nämlich was völlig, wirklich völlig anderes.
Okay.
My mom said there would be days like this.
Okay, auch sehr gut. Sehr völlig anders.
Aber interessant, dass Carters Mom gesagt hat, hey, bei der Armee musst du auch damit mal rechnen, mal schön eingesperrt zu sein.
Das ist ja irgendwie, schlechte Erfahrung gemacht vielleicht. Und ja,
Bondage Janet durch alle, die Männer, ja.
Janet meint ja, allerdings, mein Ex-Mann hat das auch immer gesagt. Hast du den Verstand verloren, Süße? Die Armee ist immer die Armee des Mannes, kapiert? Und Carter so, hä, die Armee des Mannes? Hat er das wirklich gesagt? Janet lächelt leicht. Und sie habe ihm dann erklärt, dass sie nicht zur Armee geht, sondern zur Air Force. Und da gäbe es schon lange Frauen.
Was ja völliger Mumpitz. Also die Aussage ist korrekt, aber von wegen Hallo. Nur zu sagen, so von wegen, ja, okay, die Männer können ihre Armee behalten. So von wegen, ich bin ja bei der Air Force. Es ist ja völliger...
Hängt ja gar nicht zusammen.
Völliger Schwachsinn.
Nein.
Na, also von wegen, auch bei der Armee gibt es mittlerweile wohl Frauen. Also anstatt Frauen in Schutz zu nehmen, sagt sie, ich bin ja bei dem anderen Verein, wo Frauen gerne genommen werden.
Weißt du, hä? Das klingt so. Carter lacht, schüttelt den Kopf und meint, ja, oh Mann, hier, vielleicht liegt es an mir, aber ich kann mir schwer vorstellen, wie ich mit diesem Typen da gleichgestellt werden soll. Für die bin ich immer nur die Süße. Und Janet dann, ja, das ist es. Carter so, hä? Und ja, Janet dann, ja, jetzt hier, ich habe eine Idee, wie wir hier rauskommen. Wenn Hathor, wie ich vermute, eben die Männer da hormonell beeinflusst, dann funktioniert das, weil sie die Männer sexuell erregt. Da sind wir ja wieder bei den Abenteuern von Carter. Ja.
Wobei ihre Reaktion passt dazu nicht.
Stimmt, da hast du recht. Sie ist heute nicht so darauf aus. Denn sie sagt, na schön, aber ich habe das Gefühl, mir gefällt nicht, worauf sie hinaus wollen.
Wobei das ja in der die Aussage ja auch völliger Mumpitz ist, weil es klingt ja so, als hätte sie Bedenken dafür, dass sie irgendwie strippen müsste oder sich den Männern hingeben müsste. Da passiert ja nichts in der Richtung. Also, egal. Wir sind im VIP-Quarter und O'Neill klopft an, kommt dann rein und entschuldigt sich bei Hathor. Er wäre so reingeplatzt, aber er hätte ein paar Fragen und ja, sie erkundigt sich, was denn gäbe. Und ja, sie würde ihn um den Verstand halt bringen. Ne? Also, das wäre bei ihm sehr ungewöhnlich. Und sie geht aber da irgendwie nicht so wirklich drauf ein und sagt dann, ja, derjenige von euch, den ihr Daniel nennt, hat uns gesagt, dass wir durch dich von dem Schurken Ra befreit wurden. Also, das ist so Satzrecycling, weil das hat sie ja vor ein paar Szenen schon mal gesagt.
Genau.
Ne? Also Neil erkennt das auch. Ne? Also ja, darüber haben wir schon gesprochen, aber ich würde Ihnen lieber ein paar Fragen stellen, wenn es Ihnen nicht so ausmacht. Und ja, sie geht aber auch überhaupt nicht auf ihn ein. Und ja, ne, wir müssen dich halt loben und dir eine große Ehre gewähren. Das wäre bestimmt toll, aber sie pustet ihn auf jeden Fall nochmal an und O'Neill ist wieder unter Kontrolle. Ne? Also man hat ja gemerkt, ne, er wundert sich über das Ganze, also das scheint nachgelassen zu haben, das Mittelchen, das sie da benutzt. Ja, sie öffnet langsam sein Hemd und na, da könnte man meinen, dass das dann doch mit der deutschen Übersetzung von wegen, du bist der Erste, der mit seiner DNA geben darf, ne? Aber hier geht's wohl ein bisschen um was anderes. Sie lässt einen Teil ihres Gewandes fallen und sie hat so eine Art, ja, irgend so ein Gehänge mit so einem großen glühenden Kristall auf dem Bauchnabel. Und dann presst sie ihren Körper an ihn und das ist auch geil. In der IMDb stand dazu, so von wegen, in der nächsten Szene trägt sie den Gürtel, glaube ich, andersrum. Also der ist irgendwie von rechts nach links runtergespannt und beim nächsten Mal ist es links nach rechts, wo ich mir denke, hallo, das ist eine Art Gürtel. Einen Gürtel kannst du doch vermutlich nach getaner Arbeit auch einfach mal umsetzen. Also das ist ja jetzt kein Hexenwerk, ist jetzt kein Gebäude, was plötzlich im Kopf steht oder so. Also dass das ein Fehler sein sollte in dem Film, ich weiß nicht. Hathor sagt ihm, er müsste keine Angst haben und Jack hat aber irgendwie Schmerzen, kann sich aber nicht wehren und er würde reich belohnt werden für das, was er für sie tun würde. Und ja, immerwährende Gesundheit, ein langes Leben, das hätte er sich verdient.
Ihre Krankenkasse.
Genau.
So klingt es.
Die Barmer heißt das. Ja, ja, Jack hat wirklich, wirklich große Schmerzen scheinbar und schafft es dann irgendwie, sich loszureißen und prallt hinter sich gegen die Wand und Hathor mit ihrer Ghoul-Stimme:
Denn du wirst Hathors erster Jaffa sein.
Jack schaut an sich runter und hat dann da, wie genau Tialk halt, so eine kreuzförmige Öffnung. Und ja, er toucht ein bisschen an sich rum und ballt dann die Hände zu Fäusten und dann kommt es zu einem Szenenwechsel.
Wir sind wieder in der Zelle. Zwei Wachen stehen da vor der Tür, genau. Und Carter meint ja, in der langen Ausbildung habe sie nichts darüber gehört, wie man Männer verführt.
Ich denke, hallo, die Frau ist alt genug, die sollte doch wissen, wie sowas geht. Ist jetzt nicht so, ich weiß nicht.
Janet meint, ja, das hätte auch das Pentagon nicht voraussehen können, diesen Fall hier, mit dieser 4000 Jahre alten Außerirdischen, die alle Männer manipuliert. Carter so, hä, stimuliert werden und... Janet meint, ja. Carter fügt an, ja, man wurde aber darauf trainiert, auch die Schwächen des Feindes auszunutzen. Janet sagt, ja, so sieht es aus. Und Carter dann, ja, okay, fangen wir an. Die Janet klopft an der Tür und meint dann, ja, Soldat, komm mal her. Wir haben was für Sie. Und ja, einer der Soldaten kommt dann zu dem kleinen Fenster in der Tür, fragt nach, was denn los sei. Janet grinst Sam an und meint, ja, komm herein und überzeug dich hier selbst. Der Soldat, ausgeschlossen, ich unterstehe hier dem Befehl von Hathor persönlich. Janet, ja, hör mal zu, hier sind 5 sehr aufregende, schöne Frauen. Sie entfernt sich dann von der Tür und stellt sich etwas weiter in den Raum. Ja, Carter fährt dann mit ihren Händen übers Gesicht. Ich komme mir so vor, als ob ich in so einer albernen, also in einem albernen Frauengefängnisfilm mitspielen würde. Ein paar der Soldatinnen ziehen dann ihre Jacken aus und stellen sich so provokant etwas zur Schau. Die Tür öffnet sich dann und der Soldat dann, ja, was liegt an, Ladies? Janet wirft dem dann so einen verführerischen Blick zu und ja, was immer du willst, Liebling.
Genau, Liebling, sagt sie im Deutschen, im Englischen sagt sie halt Airman. Sie sagt halt zu ihm, nennt ihn mit Rang.
Der Soldat grinst sich einen, winkt dann seine Kollegen auch zu sich und er folgt dem dann in den Raum. Der Soldat geht zu Janet und ja, die spielen ja ihre Rolle sehr gut da. Lässt sich sogar etwas abschlecken von dem. Sam nimmt sich den anderen Soldaten. Sie lächelt den dann an, dreht sein Gesicht in ihre Richtung und ja, verpasst ihn dann, welche Überraschung, einen kräftigen Kinnhaken mit dem Ellenbogen.
Ja, ich glaube, sie probiert an der Stelle was Neues aus, weil das passt ja eigentlich nicht zu Carters erotischen Weltraum. Aber vielleicht ist sie ja jetzt unter die Sadisten gegangen. Also ein bisschen Quälen dabei,
genau.
So als Vorspiel. Vielleicht noch ein bisschen
die
Reitgärte und sowas.
Sexuelle Komponente manchmal. Ja. Eine andere Soldatin befreit dann Janet und diese richtet seine Waffe nun auf ihn, den Soldaten. Und ja, Carter dann, ja, fühlen Sie sich jetzt besser wie eine Frau, Doc? Und Janet wischt sich dann mit dem Ärmel so über den Mund. Ja, allerdings. Carter meint dann, man müsse sie jetzt an die Betten fesseln.
Ja, das passt ja, ne? So von wegen, ne? Jetzt ein bisschen Bondage dazu.
Ja. Aber dann gibt's ja die neue Szene schon.
Ja. Zwei der Soldatinnen gehen den Lang entlang und man hört dann ein Geräusch, wie ein Gewehr entsichert wird. Man sieht dann einen Soldaten, der dann auch sagt, halt, stehen bleiben. Und ja, er bleibt aber nicht lange selber stehen, weil hinter ihm taucht auch eine Soldatin auf und haut ihn dann um. Und dann kommt Hammond an, Hände hoch. Ne? Also von wegen, jetzt, wenn jetzt nochmal jemand von hinten gekommen wäre, um ihn niederzuschlagen, weißt du, das machst du dann mit jedem. Weißt du, und passiert aber an der Stelle trotzdem. Na, es ist diesmal Sam, die den Boss zu Boden schlägt. Es fehlen noch ein paar andere Leute. Na, dann hätte jetzt noch Daniel auftauchen müssen. Da hinten taucht dann irgendwer anders auf, die Janet, und haut ihn runter oder so. Und Carter, ja, damit wäre wohl ihre Karriere zu Ende. Und dann, hey, kein Problem, den flick ich wieder zusammen, wenn das alles vorbei ist. Und dann könnte er sie ja vors Militärgericht stellen. Und man öffnet Tiaks Zelle, warum auch immer sie ihn nicht zusammen mit den Frauen eingesperrt haben. Ich habe keine Ahnung. Janet entwaffnet unterdessen den Hammond und fühlt auch den Puls und sagt dann, alles klar. Und Tiak freut sich darüber, Captain Carter zu sehen. Und Carter, wenigstens einer, der sich freut. Und die Männer müssten alle eingesperrt werden. Können wir? Sie fragt dann, die Männer müssen alle eingesperrt werden, sagt sie zu einer anderen Soldatin und fragt dann Tiak und Janet, können wir? Dann sagt dann, jo. Ja, Tiax sieht den bewusstlosen Hammond, schaut kurz zu der Soldatin und folgt dann den beiden anderen und wieder ein Szenenwechsel.
Wir sind nun im Umkleideraum. Die nehmen dort Position ein. Carter, ja, okay, hier, Tiax und ich gehen mal voraus. Und Janet hat da nichts dagegen. Auf 3, meint Carter dann. Und ja, Tiax geht dann los. Die beiden folgen ihm, betreten diesen Waschraum eben erneut. Doch die Hathor ist da jetzt nicht dort. Wir sehen nur diese Wanne voller Ghoul-Larven und Jack liegt da auch bewusstlos daneben. Sam fühlt nach seinem Puls, aber der rührt sich gar nicht. Sie steht dann auf und Ja, in dieser Wanne brodelt es nun richtig. Also als ob da irgendwer auftaucht. Schnell verstecken sich alle hinter den Wänden. Und dann, ja, welche Überraschung. Sie steht, es ist unsere herzallerliebste Hathor. Die steigt nämlich aus der Wanne und geht zu Jack.
Ja, hier muss ich kurz einhaken. Ja. Diese Szene ist auch totaler Mumpitz, weil wir sehen nämlich, also dieser brodelnde, also es scheint ja heißes Wasser zu sein oder was auch immer, oder heiße Nährflüssigkeit ist ja mal völlig wurscht. Es scheint doch eher so, also man sieht ja in dieses Brodeln, also es ist nicht so, als wäre das wirklich super kochend oder schaumiges Wasser oder so, und dass man nichts sehen könnte, dass da unten nichts drin ist. Man sieht ganz klar diese blaue Flüssigkeit, also wie man sich so ein Wasser vorstellt, beleuchtet von unten. Man sieht gut die Larven, die da drin rumschwimmen oder so. Da ist niemand drin. Da ist niemand drin. Und dann steigt da plötzlich dieser Hathor raus, na, als würde sie auftauchen oder so. Das hat so ein bisschen was von Dracula, weißt du, wenn der sich aus Fledermäusen wieder zusammensetzt. Also völliger Schwachsinn. Und natürlich taucht sie auf und ist komplett trocken. Und vor allen Dingen, weißt du, die sitzen da auf der Lauer. Es ist niemand zu sehen. Da taucht der Feind auf, den man vernichten will. Und anstatt die Frau einfach umzunieten, nein, die Mädels bleiben da hocken, gucken sich dann alle an, was denn da jetzt passiert. Ich denke, was für ein Blödsinn. Schießen, macht ein Sieb aus ihr.
Die sind nicht so militärisch in dieser Folge.
Ah.
Ja, Hathor meint eben zu dem Jack, mein Geliebter, mach dir keine Sorgen, bald wirst du deinen Gur'uld empfangen, dann bist du auch wieder kräftiger. Ja, sie setzt sich dann wieder in die Wanne und...
Sie setzt ihn.
Und Hathor meint dann noch, ja, die stärkste Larve würde eben dann seinen Leib finden und hineinkriechen. Also hier wie das stärkste Spermium oder so wirkt es jedenfalls. Sie nimmt dann ein paar der Dinger auch in die Hände so und Jack starrt sie so abwesend irgendwie da drauf. Und Hathor dann weiter, ja, von jetzt an wirst du hier in unseren Diensten stehen. Mit der Gur'uld-Stimme dann nun, ja,
viel Vergnügen.
Ja, dann lässt sie den dort alleine in dieser Wanne. Carter möchte ihn dort rausholen und...
Ja, weißt du, das hätte man sich wirklich schenken können. Und Sieb hätte Jack da nicht reingesetzt.
Das ist... Die sind langsam hier. Genau, die hieven den dann aus der Wanne hinaus. Carter sagt nochmal, okay, wir helfen ihnen, Colonel. Sie tragen ihn so auf zu einer Bank. Ja, Janet schaut sich das jetzt nochmal genau an, was da jetzt für eine Verletzung oder so bei Jack denn sei. Sie rollen so den Ärmel hoch und führt ihre Hand da an seinen Bauch. Und also sie geht auch richtig rein in diese Kreuzöffnung oder wie man das nennen mag, ne? Verzieht auch das Gesicht so ein paar Mal, man hört eklige Geräusche. Ja, und dann ist ihre Hand so mit einer Art Gelb oder Galle überzogen und sie zieht sie schnell wieder raus und sie meint, da wäre noch keine Larve drin. Carter hält das für eine gute Nachricht. Aber Tielk ergänzt ja, sein Immunsystem bricht jetzt zusammen. Ohne Larve würde er bald sterben.
Ja, und das ist auch wieder völliger Blödsinn. Also ich bezweifle das an der Stelle sehr, dass das so funktioniert. Sie gehen ja jetzt davon aus, auf dem Weg, ne, oder das wird ja auch so dargestellt, als hätte Jack schon in dem Moment kein Immunsystem mehr. Und das ist ja Quark. Also sie hat ja nichts, Hathor hat ja nichts weiter gemacht, als diese Brutkammer in seinem Bauchraum irgendwie zu schaffen. Ich bin mir fast sicher, das würde am meisten logisch sein, dass so eine Larve, wie bei Tialk, halt die Funktion des Immunsystems übernimmt. Das ist ja auch logisch, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehört. Deshalb fährt dein eigenes runter. Also du brauchst es nicht mehr. Dein Körper verlernt eigentlich das eigene Immunsystem oder so, ne? Weil du ein Ersatzimmunsystem hast. Das macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Jack hat keinen Gur'uld in sich. Also warum sollte sein Immunsystem an der Stelle, er hat nur diesen Brutsack jetzt da drin. Also ist merkwürdig. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Wir haben ja gleich noch eine Szene, wo Jack nochmal auftaucht.
Aber da kann ich ergänzen, das war ja auch schon in der Folge so, wo wir Riak gesehen haben, da war das eigentlich ähnlich.
Ja, der war aber krank.
Ja.
Ja, dem haben sie den Gur'uld ja wiedergegeben, damit er gesund wird. Also Tialk wollte das ja eigentlich auch sein lassen. Ja, also von wegen dieser Prozess, dem Sohnemann, den Gur'uld, das wollte er ihm ja ersparen. Also der war ja schon vorbereitet eigentlich. Also genau an dieser, das widerspricht sich da eigentlich, ne? Der Sohn wäre dann gestorben, aber es geht ja eigentlich nicht darum, dass sein Immunsystem kaputt war, sondern dass er keinen Gur'uld gekriegt hat und vorher schon todkrank war.
Ja gut, genau. Ja, also die schauen sich nochmal bestürzt alle an, dann kriegen wir eine neue Szene schon.
Ja, Tiag trägt Jack über seinen Schultern und Sam und Janet laufen vorweg. Ob man ihn nicht ins Lazarett bringen sollte, erkundigt sich Janet. Und Tiag verneint das aber, ne, man hätte nicht die Möglichkeiten, ihm zu helfen. Und ja, aber Janet, ja, aber da könnten wir ihn doch besser versorgen. Und Tiag dann, die Technik der Go-Ult hat sie uns ja mitgebracht, ne? Und dann, ja, Carter, hey, genau, der Sarkophag. Interessant, auch hier auch wieder völlig unlippensynchron, ne? Carter sagt im Deutschen, ja, genau, der Sarkophag. Im Englischen sagt sie nur Sarkophagus. Also sie sagt nur Sarkophag. Also ich weiß nicht, im Deutschen hast du dann irgendwie, obwohl sie fertig ist vom Reden, wird einfach nur weitergequatscht. Ja, man kommt im Gate-Raum rein und legt dann Jack in das Ungetüm hinein und Tiag sagt dann, diese Go-Ult kann man können Wunder bewirken. Im Englischen sagt er, I've seen this chamber with so many miracles. Also making so many miracles. Also vom Sinn her, klar, ja, es geht um Wunder, aber was völlig anderes. Ja, der Sarkophag schließt sich auf jeden Fall, mal drin leuchtet es und ja, dann gehen auch schon die Türen zum Torraum auf und die drei wirbeln herum und bringen sich, ja, wollen sich in Sicherheit bringen. Es kommt ein Trupp Soldaten rein, die beginnen zu feuern und Janet wird am Arm getroffen, geht zu Boden, Tiag wird auch getroffen. Nur Sam schafft es unverletzt hinter den Sarkophag und behagt dann auch die Soldaten und Hathor kommt dann dazu und sagt dann, hört auf und die Soldaten stellen dann das Feuer. Er sagt ja, Hathor, ihr schadet unserem neuen Jaffa. Ich denke, hallo, als ob die Go-Ult sich dafür interessieren würden, um mein Menschenleben, dann nimmst du halt irgendwie anders.
Die haben eigentlich genug immer.
Ja, ja, geht auf den Sarkophag zu und der geht aber in diesem Moment wieder auf und Jack setzt sich stöhnend auf, erkundigt sich dann, ja, was ist denn hier los? Und Hathor hebt dann ihre Hand mit dem Handgerät. Aber interessanterweise, wo hat sie das denn her? Also als sie in die Basis gekommen ist, hat es nicht. Man wird sie ja gefilzt haben. Also keine Ahnung, vielleicht draußen versteckt und dann hat sie irgendeinen hypnotisierten Typen geschickt. Hier, geh das mal holen. Ich weiß es genau. Nicht.
Genau, versteckt es mal kurz für mich.
Ja, oder sie hat es anderweitig... Ja. wo waren wir denn? Was ist denn hier los? Und dann Jack springt auf jeden Fall dann aus dem Sarkophag heraus und landet neben Sam. Und der Strahl aus dem Handgerät trifft dann nur den Sarkophag. Und weißt du, gerade sagte sie noch, hey, hier, bloß nicht meinen neuen Jafar verletzen. Und jetzt greift...
Zack, drauffeuern.
Jetzt, genau. Die Waffe, also die Energie, der Energiestrahl hat auf jeden Fall den Sarkophag irgendwie überlastet. Der beginnt dann hier mit Energieblitzen und was nicht noch alles. Und O'Neill dann, ja, wir sollten uns vom Acker machen. Menschen sagte, I don't think this is good. Also eher was Banaleres. Und ja, die hauen dann irgendwie alle ab. Wobei ich mir dann auch denke, die lassen jetzt einfach die...
Den Feind.
Nee, Tiag und Janet, oder, die sind doch irgendwie da verletzt. Also von wegen...
Ja.
Die gehen, glaube ich, mit raus. Aber im Transcript steht das halt auch nicht. Das wäre ein bisschen merkwürdig, wenn du nur danach gehst. Und so Neil dann, ja, alles in Ordnung. Und ja, man hat es auf jeden Fall geschafft raus. Und dann kommt so eine Explosion. Und man sieht halt die Flammen aus der Tür schlagen. Und alle werden zu Boden gerissen. Und, ja, Carter, ja, es ist schön, dass Sie wieder bei uns sind, Colonel. Und er so, hä, war ich weg? Carter dann, also man schaut in den Raum rein. Und der Sarkophag ist nur noch ein Haufen Schrott. Und Carter sagt dann, wow, Colonel, dieses Wow sagt sie auch im Englischen gar nicht. Sie sagt nur, also sie guckt, ne, schaut sich staunend um und sagt dann Colonel. Und ihr dann, ja, dürfte ich es mal sehen? Also, und er so, hä, was? Ja. Wie? Und Carter schaut dann auf seine Brust. Sie wurden verwundet. Ja, dann fummelt sie an Jacks Hemd rum und schaut sich da alles an, aber da ist nichts mehr. Also sein Bauch sieht ganz wieder normal aus und Carter sagt dann, wow, was ein Wunder. Und ihr dann, hä, kapiere ich nicht. Wobei das jetzt auch nicht so schwer ist. Ne? Also sie sagt ihm, er wurde verletzt und er ist jetzt wieder heile. Das ist ein Wunder. Also, ja, Wunder? Was auch immer. Ja, Janet, schade, dass sie diesen Sarkophag gesprengt hat. Wir könnten eins von diesen Dingern gut im Lazarett gebrauchen. Und ihr dann, begeben Sie sich sofort dahin, Doc. Auch das Doc sagt er im Englischen nicht, ne? Er sagt halt nur, hey, geh doch besser dahin. Und Tiag und sie machen sich dann vom Acker. Herr Carter erkundigt sich dann danach, was denn jetzt anstünde. Und ihr dann, ja, jetzt schnappen wir uns diesen Go-Ult. Und ja, aber wie denn, fragt Carter. Ne, werden ja, die eigenen Männer würden sie bewachen und die kann man ja kaum über den Haufen schießen. Und ihr dann, hey, wir haben doch Betäubungsgewehre. Und Carter dann, das hätte sie auch schon überlegt, aber sie hat keine gefunden. Und hier dann, wir sind hier beim Militär-Captain. Wir haben immer mehr, als wir brauchen. In Kammer C ist ein Vorrat. Und Carter dann, hey, wäre cool gewesen, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte. Und Neil dann, ja, jetzt wissen sie wenigstens, wo ihre Steuern bleiben. Und ja, Szenenwechsel.
Was ich noch kurz erwähnen möchte zu diesem Sarkophag, der zerstört wird, das wird sich auch noch, sage ich mal, als eine Art Running Gag, finde ich jedenfalls, etablieren in der Serie, dass immer so neue, tolle Technologien, besonders Go-Ult-Technologien, die gefunden oder erbeutet werden, irgendwie dann kaputt gehen. Das fängt hier sozusagen schon an.
Ja, Sollbruchstelle.
Genau. Nun zurück im Waschraum. Die Hathor hat sich da wieder gemütlich gemacht in dieser Larvenwanne. Daniel sitzt an ihrer Seite. Sie sagt dann mit Gur'ul-Stimme:
Wir verlangen, dass uns die Frau, die du Kater nennst, vorgeführt wird, damit wir Rache nehmen können.
Daniel dann: Ja, sie hat Strafe verdient, meine Königin, aber hier, sie weiß doch gar nicht, was sie tut. Er fleht für sie jetzt um Gnade. Dann schleicht sich Jack herein und Sam von einer anderen Seite. Also sie hatten ja auch vorhin dann diskutiert, ne? Irgendwie flankieren, hattest du gesagt, im Original.
Genau. Flankieren ist ja normalerweise wegen der Begleitung, die du rechts hast. Also von den Flanken halt ein Flankenangriff.
Ja, Hathor dann weiter: Sie würde die Gnade nicht verdienen. Sie wird damit mit dem Leben bezahlen. Jack gibt nun Sam ein Zeichen und sie beide kommen aus dem Versteck hinaus. Mit diesen eben erbeuteten oder gefundenen Betäubungsgewehren schießen sie dann auf die umgebenden Soldaten. Carter meint, das sehe ich nicht so. Die wütende Hathor schleudert dann mit dem Handgerät sie gegen die Wand und meint zu Jack, dass sie eben, also du hast uns enttäuscht, du wirst uns nie wieder enttäuschen. Jetzt glühen ihre Augen auch wieder. Der Jack ist irgendwie wie erstarrt. Das Handgerät beginnt zu glühen, doch ja, er rührt sich nicht. Dann ist es Sam, die ihr das gesamte Magazin der Waffe da leer schießt. Die Wanne geht dann in Flammen auf und Hathor ist, weiß man jetzt noch nicht, kommen wir gleich dazu.
Ja, sie, also, so wegen, sie geht unter. Also wegen, sie wird auch getroffen oder so und versinkt dann im Flammenmeer.
Einige Larven fallen dann hinaus, verbrennen aber auch und Jack scheint wieder erwacht zu sein mit Sam und ja, die schaffen die bewusstlosen Soldaten aus dem Raum. Und O'Neill auch, ja, wir müssen die rausschaffen. Okay, raus hier, meint Daniel, los. Aber der rührt sich nicht. Also er meint es zu Daniel, der O'Neill, aber der rührt sich da gar nicht. Ja, Jack kommt dann zurück, um die nächsten Soldaten da rauszubringen. Los, los hier, raus, aber der bewegt sich noch nicht. Ja, man kann dann sehen, ist jetzt auch kein Spoiler, ihr habt die Folge gesehen und wie Hathor eben durch dieses Feuer so rausgeht. Sie steigt aus der Wanne, geht zu der Hintertür und ja, sie setzt die Flüssigkeit da wohl in Brand, um die Larven zu töten, damit sie niemand einfangen konnte. Eventuell ist das so geschehen. Auf jeden Fall sieht man sehr deutlich, wie sie da abhaut. Jack packt nun den Arm von Daniel. Hier, kommen Sie. Und mit Sam zusammen schafft er ihn dann doch nach draußen. Zur gleichen Zeit kommen nun ein paar von diesen Soldatinnen auch dorthin und versuchen, das Feuer zu löschen. Und wir hören eine Stimme über den Lautsprecher, nicht autorisierte Aktivierung. Alle Mann in Alarmbereitschaft. Sam und Jack rennen darauf in den Kontrollraum. Mit einem Knopfdruck macht Sam eben diesen Schutzwall, fährt sie hoch, der ja das Stargate vorhin verborgen hatte vor Hathor. Ja, und wen sehen sie da im Stargate-Raum auf der Rampe? Natürlich Hathor. Sie wirft ihnen noch einen letzten Blick zu, bevor sie dann verschwindet durch das Stargate.
Ja, was gesagt, ne, das hatten wir ja vorhin schon, von wegen das Ding war leer, bis auf die Gur'ul-Larven und dann so Dracula-mäßig setzen die sich irgendwie zusammen. Das ist sie scheinbar jetzt auch passiert. Ne? Also sie hat sich im Wasser aufgelöst und hat sich dann woanders hin teleportiert. Macht keinen Sinn. Du hattest mir ja den Screenshot geschickt, das ist mir beim Gucken gar nicht aufgefallen.
Ja, das ist das.
Also die Szene ist halt so gelaufen und irgendwie im Schutz des Feuers hat sich vermutlich dann die Stuntfrau, kann ja auch ein Stuntman gewesen sein oder was auch immer, man sieht halt die Gestalt, die sich dann irgendwie im Hintergrund davon schleicht.
Durch die Tür geht.
Also wirklich fürchterlich, als könnten Gur'ul teleportieren. Also völliger Mumpitz.
Einfach schlecht gemacht, die Szene, muss man so sagen, in der Nachbetrachtung. Also O'Neill will wissen, wo geht sie denn hin, und Carter nach Chulak und man müsse ihr folgen.
Ja, das wissen wir ja aus Erfahrung. Das hätte doppelt und dreifach nicht geklappt. Ne, wir haben ja herausgefunden mit der Kartusche, man musste ja ein bisschen auch was die Variation von den Planetenbewegungen da einfließen lassen, damit man da überhaupt hinkäme. Das heißt, selbst wenn sie die Originalkartuschen-Symbole eingegeben hätte, wäre sie nicht angekommen. Also überhaupt nichts, das Gate hätte sich vermutlich gar nicht aufgebaut. Also die Verbindung. Außerdem wissen wir ja auch, aus Erfahrung, dass die Gur'ul keinerlei Möglichkeiten haben, die Stargates zu bedienen, außer das DHD. Ne? Also wegen das ist nicht im Handgerät drin, dass du da irgendwie einen Funkimpuls oder irgendwas gibst, sondern so wegen, die lassen ja immer auf den Dingern rumdrücken oder drücken selber darauf rum.
Dass hier haben wir es ja eigentlich mit einem Computer zu tun, da haben die noch Stand jetzt, möchte ich sagen, null Erfahrung mit.
Das zum einen. Und B, wir sehen, dass der Raum leer ist. Also es war auch kein Mann anwesend, der dann für sie hätte die Symbole eingeben
geholfen
können.
Geholfen hat.
Also kein
völliger
Mumpitz.
O'Neill meint jetzt, okay, das machen wir hier, also sie verfolgen, aber nicht jetzt. Da habe ich auch gewundert, ja, warum nicht jetzt? Hast du noch Termine oder fand ich ein bisschen komisch, aber naja.
Ja, ist vielleicht ein bisschen risky. Also wenn da die Göttin durchläuft und dann sagt er eben, mich verfolgen da irgendwelche Tauri.
Daniel taucht dann plötzlich auf hinter den beiden. Ja, was ist hier los? Ich war wohl bewusstlos. Und Carter meint dann, ja, wenn sie euch beherrschen will, muss sie also dauerhaft in eurer Nähe sein. Und die so, hä, uns beherrschen? Was? Daniel fragt auch verwirrt nach, wovon sprechen sie überhaupt? Und nun kommen wir zur letzten Szene der Folge.
Ja, wir sind im Waschraum, also im Lockerroom ja eigentlich. Und ja, da sitzen ein paar Leute und nehmen Proben von den verbrannten Larven. Und Sam ist auch dabei und hilft. Und ja, Jack und Daniel und Tia betreten den Raum. Daniel interessanterweise im Anzug. Und O'Neill fragt dann, ja, was haben sie schon was rausgefunden? Und Janet, ja, nee, nicht wirklich. Ja, vielleicht kriegen wir irgendwie ein paar über Zellanalyse der Goa'uld ein paar DNS-Informationen, also im Englischen sagt sie auch DNA-Informationen, wo ich mir dann auch denke, hä, die hatten schon mal, also die haben doch Kowalski aufgeschnitten, also die haben doch ein Goa'uld, die müssen sein Genom ja eigentlich schon haben. Aber egal. Sie
finden das nicht im Archiv.
Dann sagt Daniel, was auch wieder völlige Mumpitz ist, die meisten stammen vermutlich von mir. Also gerade wusste er gar nicht, was passiert ist, und jetzt erinnert er sich daran, dass er da die Göttin seine DNA gespendet hat, sagen wir mal so. Und
unvergessliches Erlebnis halt.
Ja, vielleicht das. Und O'Neill verzieht dabei irgendwie das Gesicht und sagt, von Ihnen? Und Daniel, ja. Und Hammond kommt dann auch rein. Und Carter dann, General Hammond, Sir. Und Hammond, ja, stehen Sie bequem, Captain, Sie auch Doktor. Und Carter dann, danke, Sir, das von vorhin würde ich Ihnen gerne erklären, wenn, also ist das sichtlich peinlich. Und sie sagt doch nicht das von vorhin. Im Englischen sagt sie, about your head. Also wegen Ihres Kopfes.
Ja.
Und Hammond dann, Captain, ich möchte Sie und Dr. Fraser für einen Verdienstorden vorschlagen. Und Carter dann immer noch auf der alten Schiene, danke Sir, aber ich habe das ja nicht wirklich. Und dann, oh, wirklich? Hätte sie sich nicht seinen Befehlen widersetzt und getan, was nötig wäre, dann wäre jetzt der ganze Planet in Gefahr, und sagt dann, gute Arbeit, Ladies. Carter sagt dann, danke Sir. Hammond, jo, das war's dann. Und er verschwindet wieder, und Sam und Janet, ja, grinsen so ein bisschen vor sich her, und O'Neill sagt dann auch, gute Arbeit, Daniel. Ja, wieder wortkarg. Also es ist eigentlich so eine Tierex-Szene. Eigentlich wäre das so Tierex. Ja.
Stimmt.
Na, und damit endet das Ganze dann mit Sams Lachen eigentlich, die so ein bisschen am Besitz zu Boden schaut.
Nun, wie immer zur Trivia. Daniel sagt ja, dass er der Einzige wäre, der eben die Forschungen zur Kreuzbetäubung alter Kulturen da durchgeführt hat. In den letzten 100 Jahren wurden viele Randtheorien da aber präsentiert, die eben afrikanische, ägyptische oder chinesische Einflüsse auf die Olmeken und späteren mesoamerikanischen Kulturen auch behaupteten.
Ja, das ist korrekt. Man geht davon aus, dass die Ägypter schon über den großen Teich geschiffelt sind.
Irgendwie, heute mit Namen ist schwierig, Richard Dean Anderson, so rum, bezeichnet Hathor als seine Lieblingsfeindin. Das hat er wohl in einem Kommentar, in einem Special zur 200. Episode erwähnt. Da sind wir noch weit entfernt. Und genau diese Episode ist neben der Episode 9, also im Reich des Donnergottes, wohl als Zusatzfolge auf der 6. Disc der Season 2 Komplettbox enthalten.
Okay. Ich weiß auch gar nicht, warum das dabei wäre. Ist ja gar nicht dieselbe Season.
Nee.
Also, ich hätte ja Outtakes oder Ähnliches verstanden, die es dann
nicht mehr. Ja, das hätte ich verstanden.
Auf den Druck von der ersten Staffel gepasst haben oder irgendwie sowas.
Vielleicht ist so ein Fehler oder irgendwas.
Ich habe keine Ahnung. Letztens hatte doch auch irgendwer, war das die Tao Tao, die irgendwie geschrieben hätte, sie hat in irgendeiner Box noch irgendwie eine weitere CD gefunden, die überhaupt eine ganz andere, zu einer ganz anderen Staffel gehören würde.
Okay.
Also ja. Das scheint häufiger irgendwie aber auch bei anderen Serien zu sein, ist aber irgendwie merkwürdig.
Passiert manchmal. Ja, eine der Soldatinnen, die wir bei der Besprechung des weiblichen Personals da sehen, wo die ihre Pläne schmieden, ist Tracy Westerholm. Das ist erwähnt hier, weil sie das Double von Amanda Tapping ist, also von Carter. Sie hat also hier einen Cameo-Auftritt. Klassen hatte auch die Idee zu dieser Eröffnungsszene mit dieser Pyramide da, als er eine Doku über einen Archäologen sah, der eben eine intakte ägyptische Krypta fand. Und er hat mal irgendwo angemerkt, dass sowohl die Figur der Hathor als auch diese Episode bei der Crew nicht so hoch angesehen war und sie später aber dann beliebt wurde bei den Fans, und da war er wohl überrascht drüber.
Ja, da bin ich auch überrascht drüber. Ich habe die Tage geguckt, wir haben darüber gerade gesprochen. Was ein Mist.
Er vermutet, dass dies auf feministische Elemente im Drehbuch zurückzuführen sein könnte.
Nee, das liegt höchstens daran, dass die Leute sich irgendwie aufgeilen daran, dass Hathor so leicht bekleidet ist. Angeblich. Also ich fand das jetzt nicht sonderlich. Ja, sie hat jetzt
vielleicht
noch nicht mal.
Vielleicht für damals.
Mag sein. Ich hatte jetzt noch nicht mal einen sonderlich tiefen Ausschnitt. Also ist alles züchtig angeklebt. Es ist halt nur ein exotisches Kostümchen, was sie da trägt.
Es gibt Connections, interessanterweise und auch witzigerweise, zu der Folge Out of Mind, die beiden Schreiberlinge dieser Folge ja auch gemeinsam gemacht haben. Und zwar wird da Daniels Erinnerung an Hathor eben durch das Erinnerungsrückrufgerät angezeigt. Diese Worte wieder ganz schwierig. Ja, Carter sagt, wohl oder ja im Original My Mama Said There'd Be Days Like This. Und das ist eine Referenz an ein Lied von The Shirelles oder so. Und da entstand wohl auch der Spruch draus, My Mama's, ja, eben dieser Spruch. So, nun zu den Fehlern. Hammond, der nähert sich ja mit Jackson und O'Neill dieser Arrestzelle. Ach so, das hat, genau, hattest du ja schon gesagt, mit diesem britischen, ja, mit der Handfläche, genau. Das fand ich auch gut, das hatte ich gelesen und danach habe ich die Folge erst gesehen und dann habe ich die Szene gesehen und dachte ich, okay, das stimmt wirklich. Ich hätte es nicht gedacht, aber gegen Ende ist es nämlich so, wo die Hathor aus dem Whirlpool steigt, sieht man wirklich deutlich, dass es eine Rückwärtsaufnahme von ihr ist, wie sie so aus dem Wasser geht. Das sieht wirklich total falsch und merkwürdig aus.
Würde auch erklären, hast du auch gesagt. Ja, genau. Nee, mir ist nur aufgefallen, dass sie halt trocken ist. Natürlich, wenn genau, sie sich reinsetzt und das dann rückwärts abgespielt wird, ist ja klar, dass sie dann noch trocken ist, ja.
Was ich auch merkwürdig fand, wer sagt denn hier unautorisierte Aktivierung des Stargates? Weil das ist ja eine männliche Stimme und die sind ja eigentlich noch unter Hathors Einfluss oder müssen da irgendwie ohnmächtig rumliegen.
Ja, nee, also der Gate-Raum ist ja, also das, der Kontrollraum ist ja leer, also das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Okay.
Es könnte natürlich, also warum sollte das keiner sagen? Also das widerspricht ja jetzt nicht, na, Hathor wird ja jetzt nicht jedem Einzelnen für jeden x-beliebigen Fall allen Befehle gegeben haben, ne? Der merkt halt so von wegen, hey, da ist irgendwie eine außerplanmäßige Aktivierung, dann melde ich das doch mal. Könnte ja auch für Hathor vielleicht interessant sein.
Okay. Also. Sonst gab es nur noch eine Kleinigkeit, ja, und zwar Fraser sagt ja, sie haben das letzte Mal seit dem Basistraining eine Waffe abgefeuert, aber sie ist ja Captain vom Rang, das heißt, die machen wahrscheinlich auch so jedes Jahr mal eine Übung mit Waffen, würde ich schätzen,
das
bei der Air Force.
Weiß ich nicht, also ne, sie ist ja medizinisches Personal,
ja.
Ja, man könnte davon ausgehen, dass auch medizinisches Personal sowas macht, aber keine Ahnung.
Okay.
Vielleicht soll das auch nur heißen, sie ist so dermaßen jung. Also ich weiß nicht, wie da bei der amerikanischen Army da oder bei der Air Force da irgendwie Waffentrainings auch fürs medizinische Personal angesetzt sind. Also in der Grundausbildung hast du sowas locker gemacht, aber ob das hinterher vonnöten ist.
Ja, zum Zitat der Woche. Ich habe mich für das von Hathor entschieden. Das fand ich irgendwie witzig und unerwartet. Da habe ich sehr gelacht. Du da mit dem Marmorschädel. Das hat mir sehr gefallen.
Ja, nee, ja doch. Das war schon gut. Und ich fand das den Enddialog zwischen Carter und Hammond so geil. So von wegen, Sekunde. Genau, danke, Sir. Das von vorhin im Englischen ist es natürlich mit dem, ne, wegen das mit ihrem Kopf, das möchte ich Ihnen. Ja, ich würde sie gerne für eine Verdienstorden. Ja, nee, ja, danke, Sir, aber wirklich bitte das.
Ja, die war dann noch sehr verängstigt.
Ja, sie hatte echt Schiss um ihre Karriere. Ja. Und ich mir denke, warum? Also mal ganz ernsthaft, der ist unter feindliche Kontrolle geraten, du hast ihn ausgeschaltet, das ist doch okay.
Passiert. Zum Fazit, man hat jetzt mal wieder endlich Gua'uld-Action. Pünktlich zum Jahresbeginn bekommt das Stargate Center Besuch von einer Göttin. Ist mal wieder ein Kammerspiel. Ich fand es eigentlich ganz cool, wie sich Hathor der Basis bemächtigt mit diesem lila Atem da. Was ich interessant fand, dass jetzt mal, okay, die Frauen retten die Männer, ist ja früher, jetzt ist es nicht mehr ganz so, war das ja eher umgedreht in Filmen und Serien dargestellt, dass immer irgendwie Männer Frauen retten. Aber jetzt nochmal in der Nachbetrachtung sind doch sehr viele Ungereimtheiten und auch dieses Schallplattenmäßige kam hier wirklich dann nochmal durch. Hat mir aber trotzdem besser gefallen als die letzte hier Feuer, Wasser, Wasser und Feuer Folge. Deshalb, ja, ich sag mal so, Daumen schräg ist, das wäre meine Einschätzung.
Ja, ich hatte so viel zu meckern, das war einfach schlecht. Das war wirklich ein deutlicher Daumen nach unten. Also, nee. Also auch so diese, also was mich am meisten gestört hat, war wirklich diese Dracula-mäßige Verwandlung von irgendwie Dampf oder Wasser und Gua'uld-Larven in den Gua'uld und dann teleportiert sie sich aus dem Wasser, in dem sie untergegangen ist. Keine Ahnung, wieder in Wasser. Also wirklich, das war totaler Schwachsinn. Und auch so, weißt du, da hocken sie da rum, sie sehen den Feind und dann, och, warten wir doch mal ab, was er jetzt mit Jack anstellt.
Was passiert?
Nein, durch sieb sie und fertig. Also, oh, also da hat man auch dieses Dialog-Recycling und immer mal wieder dasselbe und so von wegen, ach, nö, oh ja, ne, wir sind hier nicht bei Louis Define. Und also die Folge war wirklich scheiße.
Dann haben wir das doch geklärt, unsere Einschätzung zu der Folge. Ihr könnt euch natürlich auch bemerkbar machen, was ihr von der Folge haltet. Ja, natürlich uns auch gerne bewerten, wenn ihr mögt.
Ja, Feedback generell, ne? Wünsche, Anregungen.
Dann haben wir das auch geschafft und die nächste Folge ist Cassandra, wenn ich das richtig gesehen habe. Moment. Ich weiß gerade nicht, wie es im Englischen hieß.
Hathor und die
Singularity.
Ja. Ah, okay.
Mit dem
okay.
Mädchen irgendwie.
Ja, 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 irgendwie schwarze Lochgeschichte, bla bla.
Dann gucken wir mal, was dann in dieser Episode vor sich geht. Ja, dann habt noch einen schönen Tag und hört weiterhin unseren Podcast und schaut Stargate, würde ich mal sagen.
Ja, genau. In diesem Sinne, live long and prosper. Bis in 2 Wochen.
Macht's gut. Ciao.